Morgen und herzlich willkommen zur Outtake Show Morning Show. Und heute natürlich habe ich auch wieder mit bei mir dabei die wunderbare, bezaubernde Feedback-Jedi, Feedback-Fee und Fußballexpertin. Guten Morgen, Becky.
Guten Morgen, Erik. So schön, dass wir alle schon so wach hier zusammen sind.
Ja, wir haben ja auch schon alle unseren dritten Espresso rein.
Espresso, genau.
Espresso. Und auf der anderen Seite an meinem Pult habe ich natürlich auch den Christopher. Guten Morgen, Christopher. Unser Space-Experte für Energy Drinks und Experte für historische Zeitspeisen. Guten Morgen, Christopher.
Ja, moino, Erik. Und auch liebe Grüße an alle, die heute im Stau stehen. Auf der A5 wieder 2 Kilometer Stau. Bleiben Sie entspannt, kommen Sie gut nach Hause.
Ich dachte Raumfahrt und nicht Autofahrt.
Ja, ich sehe das vom Weltraum.
Ah, okay.
Und heute mal wieder zu Gast unsere High Society Expertin Britt. Ihr kennt sie aus Trackgasm, ihr kennt sie aus dem Frankfurter Kranz und ihr kennt sie aus By a Lady. Hallo Britt.
Hallo zusammen. Schön, dass ich dabei sein darf.
Wer, wenn ja. nicht du, sag ich mal, bei so einer Morningshow-Ausgabe und so
Format. Wer, wenn nicht wann?
Was? Immer Was? Wieder gerne. Aber bevor wir in die Themen reinsteigen, und da gibt es ja so einiges, ich sag nur Stichwort Star Trek Day und ich sag nur Stichwort Matrix, starten wir erstmal mit der Feedback hier. Denn es gab ja zu den letzten Outtakes-Shows doch so das ein oder andere Feedback, oder, liebe Feedbacki?
Ja, lieber Erik, vielen Dank, dass du hier so zu mir überleitest. Nein, ganz im Ernst, es gab tatsächlich extrem viel Feedback, vor allem im Vergleich zu unseren regulären Kultpass-Sendungen. Ich habe den Verdacht, es gibt Menschen, die hören nur die Outtake-Show und
Frech.
Nicht die Kultpass-regulären Sendungen.
So ein Gesocks wollen wir hier nicht haben.
Lasst uns doch mal ein Kommi da, ob das stimmt. Also ob ihr wirklich auch, ob es hier Menschen gibt, die nur die Outtake-Show hören. Wie auch immer, also grundsätzlich kam das Format sehr gut an, auch schon nach der ersten Folge, aber nach der zweiten Folge sind unsere Postfächer vollgeladen. Gelaufen. Das war ja die legendäre Folge mit Christiane und Jan. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, es ist schon eine Weile her. Damals in der Folge haben wir noch gemeinsam nach einem Titel für den Arbeitstitel Treppen-Podcast gesucht. Und tatsächlich hat es geklappt, dass mit Vorschlägen von unserem Hörer Max, der sagte, als Simpsons-Fan möchte er Rolltreppe ins Nichts als Anregung für diesen Podcast mitgeben, dass daraus tatsächlich in einem Thread zu unserer Sendung der tatsächliche Titel des mittlerweile nicht mehr so neuen Podcasts Wendeltreppe ins Nichts entstanden ist. Alle, die die letzte Folge gehört haben, wissen, worum es geht. Für alle anderen nochmal ein kurzer Hinweis. Es ist ein Filmrezensionsrate-Quiz und Jan und Christiane haben davon jetzt schon die erste Staffel abgedreht und man kann sie sich schon komplett in den Podcatchern des Vertrauens anhören. Macht das ruhig mal. Ich glaube, wir sind alle Fans.
Ja, vor allen Dingen mit dem schönen Twist, dass alle Namen mit Treppe überblendet werden, was dann zu schönen Sätzen führen kann wie Treppe und Treppe, das sind zwei der Treppenfilme.
In denen Treppenmann folgende Ideen hatte.
Ja.
Genau. Genau, also vielen Dank nochmal an Max und auch an Kati. Da waren noch ein paar andere Leute, die auch Titel mitgebrainstormt haben. Dann haben wir ja letztes Mal ein fast legendäres Galizismen-Rate-Quiz-Spiel gemacht. Davon ist besonders der Satz avant la lettre hängen geblieben. Dazu gab es einige, ich möchte meinen, humoristische Tweet-Kommentare. Gerade die liebe Daniela hat dazu auch nochmal geschrieben, sie läuft gerade über den Alexanderplatz, kann aber vor Lachen gerade nicht mehr gehen. Grinsendes Gesicht mit lächelnden Augen. Die Daniela fand dieses Spiel scheinbar ganz gut. Ich fand es auch ganz gut. Vielleicht wird es in einer der nächsten Outtake-Shows nochmal ein Revival erfahren. Vielleicht mit einer anderen Sprache als Französisch im Hintergrund. Mal sehen. Und dann hatten wir noch ein wirklich wichtiges Thema in der letzten Folge. Nämlich das Thema, ihr werdet euch erinnern, High Five mit Festhalten. Nein, wir machen das jetzt nicht, Christopher. Geh weg, nimm die Hand weg. Pfui, pfui, aus. Das Thema High Five mit Festhalten. Kathi schrieb dazu, sie verspürte bei dem Thema anhaltenden Cringe. Das kann ich gut nachvollziehen.
Entschuldigen Sie, Herr Doktor, ich habe seit 3 Tagen einen Cringe. Also ich glaube, wenn ein Cringe 4 Stunden nicht weggeht, dann muss man damit zum Arzt.
Da müssen wir aufpassen, dass unsere Folgen nicht länger als 4 Stunden gehen, sonst werden wir noch hier als Symptom irgendwann in...
Entschuldigen Sie, ich kann Ihren Cringe sehen. Ja. Der Cringe ruiniert Weihnachten.
Da kriege ich schon zu husten, ja. Es ist der Cringe-Husten, der berühmte. Und
das geht auf die Cringchen.
Gott. Oh Gott, es geht schon wieder los. Und der liebe Mac Snyder, Hörer der ersten Stunde.
Der McAndroid Snyder.
Oh ja. Der schrieb zu diesem Thema, er nannte es das Thema körperliche Begrüßungsriten. Zu dem Thema schrieb er, bei uns auf der Arbeit hat sich der klassische Fistbump eingebürgert. Das ist nicht ganz so cringy wie High Five mit Festhalten. Aber ich sag mal, auf der Skala
auch
so weit unten.
Es gibt auch Fistbump mit Festhalten.
Nee, oh Gott.
Wie soll das gehen? Ich wollte gerade sagen, der Vorteil des Fistbump ist ja, der ist proof dagegen, gegen das Festhalten.
Ja, Christopher hat gerade quasi, also
man muss die große Hand haben.
Ich denke, ich mache eine Fistbump und dann öffnet er kurz vorm Zusammentreffen seine Hand und da hat die Kralle.
Die Kralle.
Und greift damit meine Faust. Das ist
aber ja wirklich das Schlimmste, oder? Also wenn es so ein Mismatch gibt, also der eine will einen Fistbump machen und der andere einen High Five.
Es gibt auch Fistbump mit Festhalten und dann schütteln. Also mach mal.
Hilfe. Oh, dann hast du Handschütteln, Fistbump und High Five in einem.
Ja, das ist Fusion Kitchen.
Fusion Kitchen der körperlichen Begrüßungsriten. Den Diss von Mac Snyder gegen Fargo Staffel 3 lese ich aus Prinzip nicht vor. Da haben wir ja einen langen, ausgedehnten Konflikt drüber, lieber Mac Snyder. Und zu guter Letzt habe ich noch, also das verlinken wir euch in den Shownotes, das ist wirklich fantastisch, der liebe Markus, oder wie Jan ihn in diesem Zusammenhang nannte, Varkus, hat uns ein fantastisches Bild von Waluigi und Wario aus dem 15. Jahrhundert geschickt. Das verlinken wir euch in den Shownotes, guckt es euch an. Ich verspreche, es wird auch nach Ende dieser Morningshow noch für anhaltendes Lachen sorgen. Ja, und das war's aus der Feedback-Key-Sektion und ich gebe gerne zurück zu dir, Erik.
Ins Studio,
gut. Entschuldigung. Ins Studio, Erik.
Ja, und wir sind doch alle im Studio.
Ja, also, richtig, aber auf der anderen Seite, der Couch, ja. Wegen, ihr wisst ja.
Corona.
Genau, danke Anke. Und als nächste Rubrik kommen wir zu unserem Energy Drink Checker. Christopher, was hast du uns denn heute für einen tollen, leckeren Energy Drink mitgebracht, der bestimmt auch ganz toll riecht?
Ja, danke, Erik. Bevor wir damit losgehen, jetzt noch ein kurzer Song. Bums mich in Venedig, die neue Single von Helene Fischer. Viel Spaß dabei. Ihr müsst auch bis Musik kommen. Es ist ja bis in der Morning Show.
Singst du das jetzt auch an?
Bums mich in Venedig, die Kanäle sind so breit wie ich.
Oh Gott, okay, das reicht als... Erzähl von deinem Energy Drink, ich glaube, das ist besser.
So. Erik bat mich in der Redaktionskonferenz einen Energy Drink vorzubereiten. Jetzt ist das Problem, ich habe ja schon im Kaufland alle durchprobiert, aber ich war ja heute auch noch an der Tanke und dort gab es verschiedene neue Sorten von der Firma Convivo aus Wien, also es ist ein österreichischer Energy Drink.
Sieht man der Dose auch an, sieht total wienerisch aus.
Genau, es ist Geschmack Kaiserschmarrn. Nein, es ist ein, es gibt hier verschiedene Sorten. Ich habe mir jetzt mal die Dose rausgesucht, die visuell am wenigsten zu bieten hat, weil das ja sich für den Podcast eignet. Und jetzt habe ich hier Jungle Maniac genommen. Und da ist ein Gorilla mit einem Helm drauf abgebildet. Oben steht auch noch Gorilla Warfare. Und unten, das ist auch mit Filmbezug, nämlich Starring and Featuring Mango Maracuja Energy Drink. Fruchtgehalt 10%, also wie ich sage, ein Saft. Vollwertiges Frühstück fast schon. 20 Gemüsesorten. hat im Vergleich zu den sonstigen Energy Drinks relativ wenig Koffein. Nur
ich wollte nur hier den QR-Code
abscannen. Achso, ich dachte, ich muss hier wieder Handmodel spielen. 30 Milligramm, sonst bin ich ja eher so 32 Milligramm auf 100 Milliliter gewöhnt.
Das heißt, du hast schon mit Espresso, wie Erik sagte, vorgesorgt heute.
Ich habe schon mal gegoogelt mit Espresso.
Sehr gut.
Und hier steht auch noch Take-Off. Einfach so, ohne motiviert.
Ich glaube, Take-Off ist die Marke des Energy Drinks.
Wirklich?
Also auf jeden Fall hat sich über den QR-Code die Seite des Energy Drinks Take-Off geöffnet.
Aha, okay. Also das könnte sein, dass das quasi die Marke ist. Und ich glaube...
Hier, Take-Off ist eine Handelsmarke der Convivo GmbH.
Und ich glaube, das war nämlich sogar eine Empfehlung vom lieben David auf Instagram. Fresh of All ist sein Handle. Und er hat, hier gibt es sogar Verzehrempfehlungen. Nämlich, dass man, jetzt ist es hier wieder weg. Haben sie das wieder gelöscht? Ist auch egal. Also es ist auf jeden
mit
Fall.
Mit Wodka, mit Rum.
Ja, hier steht nämlich, dass, da wird sogar von abgeraten, beim Konsum größerer Mengen im Zusammenhang mit ausgiebiger sportlicher Betätigung, okay, das interessiert mich schon mal noch nicht, oder mit dem Genuss von alkoholhaltigen Getränken können unerwünschte Wirkungen nicht ausgeschlossen werden. Also nicht mit Alkohol trinken, außer man weiß, was man tut. Wir machen das jetzt mal ohne Alkohol. Jetzt kommt erst.
Ist ja auch eine Morningshow.
Ich habe Fragen. Ja. Was sind unerwünschte Wirkungen?
Der Cringe, der länger als 4 Stunden anhält. Und ja, ich mache mal die Dose auf. Achtung, am Mikro muss
der
ich das.
Der Knack.
Das war aber ein enttäuschender Knack.
Ja, ich habe auch die Dose festgehalten.
Vor allen Dingen
Dose
kam
öffnen
das
mit festhalten.
Es kam erst der Zisch und dann der Knack. Mhm. Also.
Aber das ist doch immer ein bisschen so.
Ja, ja, ja. Das ist, glaube ich, auch ein anderes Dosenmaterial. Ich spüre, das hat weniger Aluminium. Das ist mehr Kobalt.
Ist halt auch bloß, so ein Tanken-Energy-Drink.
Ja, das ist ein klassischer Tanke-Energy-Drink.
Aber er hat schöne Monsterer-Blätter außen drauf.
Das ist, glaube ich, Hanf. Oder eine Palme.
Mhm. Das Bild der Dose wird sich sicherlich auch noch in den Shownotes oder auf den Social-Media-Kanälen finden.
Positiv, es breitet sich nicht sofort im ganzen Zimmer ein schlimmer Energy-Drink-Geruch aus.
Also es ist sehr fruchtig, hat sowas leicht, ich würde schon fast sagen metallisches, es könnte natürlich auch die Dose sein, aber das habe ich bei anderen Dosen eigentlich nicht.
Aber du hast ja auch gesagt, es ist eine andere Dose.
Ja, es ist ja mehr Kobalt, ne? Ich habe schon so eine Säurenote in der Nase. Also
darf ich auch mal,
ich würde sagen, so ein klassischer Frucht-Energy-Drink, der schon viel verspricht von der Nase her.
Aber auch viel, also es riecht mehr Mango als Maracuja und halt eher so ein künstliches
so.
Mango-Aroma als so ein echtes, ich beiß in ein Stück Mango rein.
Das ist wie beim Cringe-Energy-Drink, eine Geschmackssorte ist immer nur für Marketing da.
Ah.
Und ich habe auch so ein bisschen Kaugummi, nicht Kaugummi, so Bertie Botts Bohnen in allen Geschmacksrichtungen.
Aber welche der Geschmacksrichtung?
Die Bohne. Bertie, Geschmacksrichtung Bertie. Nein, es ist so, kennt ihr so diese, also so Jellybean meine ich eigentlich. So dieser Jellybean-Grundgeschmack. Die Trägermasse der Jellybeans, die ist da vielleicht auch drin.
So, dann teste mal. Ja. Ah, das wird wieder die ASMR-Freude.
Ja, man muss ja Sauerstoff reinbringen, damit man.
Apropos Schaum, es gibt ja jetzt auch wieder hier Pumpkin Spice Latte.
Ja, da kommen wir gleich zum Pumpkin Spice Latte.
Wie schmeckt er denn nun?
Enttäuschend. Ich muss ganz ehrlich sagen, da hatte ich mehr Bums erwartet. Das ist kein Olaf Scholz Drink.
Oh, schmeckt doll nach Energy.
Ja, ja.
Oh.
Also für 10, also wo sich diese 10%, wer did you halt die Fruchtgehalt treffen, Mann? Sag ich dazu nur. Also, ja, es ist
ja,
den
würde
stark,
einen Stern geben.
Stark Kaugummi. Gar nicht so fruchtig, wie man sich's erhofft hatte.
Es ist überhaupt kein Maracuja da, es ist nur ein bisschen Mango. Aber halt nicht Mangosaft, sondern dieses schlimme
Mango-Kaugummi. Es ist Mango-Kaugummi in Säure aufgelöst.
Oh, hab ich Wasser, ja.
Also. Oh. Werde ich natürlich wieder leer trinken, keine Sorge, es wird hier nichts weggeschüttet. Aber für eine neue Energy-Drink-Sorte, die ja auf so einem, diesem hart umkämpften Markt Bestand haben muss, finde ich, haben sie sich keine Mühe gegeben. Vor allem, was man jetzt sieht, was Rockstar für Sorten raushaut mit Flaming Cranberry, dem besten Energy-Drink der Welt, ist das hier wirklich bedrückend.
Bedrückend?
Bedrückend. Also 2 von 10, ganz ehrlich.
Mango-Liebhaber greifen zu, nee. Andere trinken Probe.
Mango-Liebhabern würde ich aktiv davon abraten. eher so Leute, die gerne Mango-Kaugummi kauen, denen könnte ich diesen Energy-Drink empfehlen. Alle anderen können weiter Flaming Cranberry kaufen. Ja, das war's zur Energy-Drink-Verkostung mit dem Energy-Gott, Gott, Gott, Gott. Und ich gebe zurück ins Studio. Lieber Erik, wie steht's mit dem Wetter?
Ich guck gerade mal aus dem Fenster raus. Leicht bewölkt.
Ja, würde ich auch unterschreiben.
Das war die Wettervorhersage. Gesponsert von Cringe, dem Energy-Drink, der 4 Stunden anhält.
Und dann kommen wir doch mal zu dem Hauptthema für heute, wofür ja unsere liebe Brit heute da ist, nämlich den High-Society-Kram. Aber zuerst mal starten wir...
Kram?
Ja, Erik, ich bitte dich, frech.
Zuerst mal starten wir mit Space. Genau, es war ja Star Trek Day, ne, liebe Brit?
Ja, und am 8. September.
Du hast da einiges gesehen, glaube ich, und kannst da ein bisschen berichten. Wie war denn so das Event generell? Wie war es denn so aufgebaut? Wer hat es denn moderiert?
Ja, also Star Trek Fans und Star Trek Schauspieler sind über den roten Teppich flaniert. Tatsächlich, es gab einen roten Teppich. Moderiert hat Will Wheaton und die Tochter von Lever Burton, deren Namen ich immer vergesse. Das ist natürlich jetzt sehr professionell. Und ja, und es gab ganz, ganz viel Neues und ganz viele Neuigkeiten zu den verschiedenen Serien. Und es sind natürlich die Lieblingsschauspieler und Lieblingsregisseure aufgetreten und haben ein bisschen was erzählt zu jeder Serie.
Jeder Serie ist ja ein gutes Stichwort, ne? Weil wir reden ja aktuell bei Star Trek nicht nur irgendwie über eine Serie, sondern gefühlt könnte man ja auch seinen Serien-Guck-Spektrum der nächsten Monate rein mit Star Trek-Serien aufbauen, oder?
Ja, ja, ja. Und ich freue mich sehr drüber. Ich bin nicht nur ein Celebrity-Fan, sondern auch ein Star Trek-Fan. Und das hat sich diesmal wirklich gelohnt. Es gibt einiges an neuen Serien, also beziehungsweise neuen Staffeln. Wir haben bekommen einen Trailer für Staffel 2 von Star Trek Picard mit Patrick Stewart, den man ja weit und breit überall kennt, hoffentlich. Wir haben bekommen den Trailer für eine komplett neue Serie, gedacht für Kinder, Jugendliche und vielleicht auch den einen oder anderen Erwachsenen, Star Trek Prodigy, wo tatsächlich auch Captain Janeway wieder zurückkehren wird in gezeichneter Form tatsächlich. Das Ganze ist eine Animationsserie. Und wir haben auch einen kleinen Blick bekommen hinter die Kulissen für Strange New Worlds. Die Serie, auf die ich mich persönlich tatsächlich am meisten freue.
Ach,
mit,
liegt das etwa an einem gewissen Kapitän?
Ach, das liegt ehrlich gesagt liegt es an Ethan Peck. Aber ich nehme Anson Mount auch. So ist es nicht. Also ganz ehrlich, ich bin ein bisschen verliebt in alle drei. Also Anson Mount, Ethan Peck und Rebecca Romijn sind die drei Hauptdarsteller sozusagen. Es gibt noch ganz viele drumherum. Die drei waren auch da und haben sind da schön in die Kamera gelächelt. Ich so, schön. Und haben ganz viele Neuigkeiten mitgebracht und eben auch einen Blick hinter die Kulissen, inklusive des neuen Casts. Und da haben wir ganz, ganz tolle Schauspieler bekommen. Wir wussten schon, wer es wird, aber diesmal wurde noch ein bisschen mehr Licht drauf geworfen. Und es ist ein schön diverser Cast. Dass er divers besetzt ist, heißt ja noch lange nicht, dass sie in der Lage sind, auch diverse Storys zu erzählen. Aber ich hoffe da sehr drauf. Mhm. Und wir haben auch diesmal, Strange New Worlds wird tatsächlich mehr mit der Original-Star Trek-Serie angepasst. Das heißt, wir haben zwar übergreifende Storylines, aber wir werden in sich abgeschlossene Folgen haben. Es wird also hauptsächlich episodisch tatsächlich erzählt. Und es wird die Zeit erzählt vor Kirk als Captain. Das heißt, wir haben also Captain Pike, Anson Mount und wir haben Number One, Rebecca Romijn und wir haben einen frühen Spock. Der frühe Spock darf auch nochmal lächeln. Das heißt, da freuen wir uns dann drauf. Und ganz viele andere Schauspieler und
der wievielte Spock ist das dann, den wir schon kennenlernen?
Vierte,
oder?
Vierte.
Der Original, dann der von JJ, der aus Discovery und dann jetzt der vierte.
Ja, das ist ja der gleiche
Schauspieler. Das ist
Discovery
ja
der von ist der, selber. Ist der, das, genau,
der selber Schauspieler.
Genau, ist der gleiche Schauspieler.
Ach
und
so.
Es kann nur sein, dass du ihn nicht erkannt hast, weil er keinen Bart mehr hat.
Frech, Spock
und
ohne Bart.
Ich auch sagen, bring den Bart zurück.
Ah, sehr gut, okay.
Bring den Bart zurück.
Ja, wobei, das verwirrt die normalen Fans, weil Bart heißt ja eigentlich immer böse.
Nee, hallo, Riker. Nur wenn du einen Spitzbart hast, dann bist du böse.
War das nicht gerade in der letzten Lower Decks-Folge, wo es um Bärte wieder ging? Oder war das der Trailer für die neue Lower Decks-Geschichte, wo sie
nee,
noch
in der
meinten,
letzten Folge ging es so darum, dass sie in der Bar von Kirk und Spock waren.
Ja, aber da ging es doch darum, dass irgendjemand sich jetzt einen Bart wachsen lassen muss in der Pointe am Ende. Ja, ja, ja,
stimmt,
Bäumler,
genau,
glaube ich.
Genau, weil er ja jetzt den, der Number One von Tilly, nee, von
nicht Tilly.
Tilly.
Von Mariner.
Von Mariner
ist. Ja, genau.
Marini.
Ja.
Aber eins haben wir ja noch gar nicht erwähnt.
Ja,
Kadett Uhura.
Ja, genau. Ist sie noch nicht Lieutenant?
Ja, wir haben, also das ist auch eine der Besetzungen, die wir bekommen haben. Da freue ich mich auch besonders drauf. Also wir haben, Uhura ist dabei, wir haben Mbenga, das ist der Arzt vor McCoy, auf den ich mich auch sehr freue. Also und Nurse Chapel wird dabei sein.
Ah, Nurse
und wir
Chapel.
Und wir haben aber Nurse Chapel und Number One in einer Serie zusammen, was ich natürlich richtig, richtig großartig finde. Und ich finde es ein bisschen schade, das ist für Trek-Fans, finde ich, eine verpasste Chance. Denn Rebecca Romijn spielt ja Number One. Und im Original war es so gewesen, dass Majel Barrett, die Frau von Gene Roddenberry und später dann aber Loxana, Schauspielerin von Loxana Troy und die Stimme des Computers, dass die im Originaltrailer Nurse Chapel gespielt hat. Und deswegen hätte man hier eigentlich das so machen können, finde ich. Und im Originaltrailer, andersrum, im Originaltrailer hat sie Number One gespielt und später dann im normalen Trailer, Leute, verbessert
Pilotfolge.
Trailer, Pilotfolge. In der allerersten Originalpilotfolge, die ja dann nicht gesendet wurde, hat sie Number One gespielt und in der Pilotfolge, die wir kennen, hat sie Nurse Chapel gespielt. Das heißt, die gleiche Schauspielerin, aber zwei Rollen.
Mhm.
Und ich finde, man hätte das hier so machen können, Rebecca Romijn spielt ja Number One, dass man sie einfach mit blonden Haaren für Nurse Chapel besetzt hätte. Das hätte ich sehr, sehr geil gefunden. So, ohne Kommentar. Einfach die gleiche Schauspielerin, einmal in blond und einmal in braunhaarig. Das wäre sehr geil gewesen. Aber das haben sie leider nicht gemacht.
Das funktioniert in ganz anderen Produktionen. Ich sag nur Hamilton, also Lafayette und Jefferson sind ja auch derselbe Typ, bloß mit einmal Haare hochgeknotet und einmal mit Haare nicht hochgeknotet.
Ja, also ich meine, es wäre eine schöne Idee gewesen. Aber das haben wir nicht gekriegt. Was wir aber bekommen haben, ist eine, sagen wir mal in Anführungszeichen, neue Uhura. Cecilia Rose Gooding spielt sie. Da freue ich mich sehr drauf. Ich finde die sehr sympathisch. Die wirkte sehr, sehr nett in dem Trailer.
Woher kennt man die denn schon? Oder kennt man die schon?
Ich kannte sie ehrlich gesagt nicht.
Ja, ist sie Gooding.
Ja, Gooding.
Ah, okay, tatsächlich. Broadway hat sie gemacht und sonst nicht viel. Also nicht viel, was auf IMDb steht. Okay, also wirklich Newcomer.
Gut, im Alanis Morissette Musical. Das ist doch nett.
ja, nett.
Und dann gab es ja noch was ich gar nicht so erwartet hätte irgendwie. Es gab ja noch einen Lower Decks Mid-Season-Trailer quasi.
Ja, also sagen wir so, McMahon, das ist ja der Showrunner von Lower Decks, hat gesagt, eigentlich ist in Lower Decks, also der Serie, sind 100 Star Trek. Ja, verdammt nochmal. So viele Easter Eggs und Referenzen und Extra-Geschichten aus allen möglichen Star Trek-Ecken, wie es in Lower Decks gibt, gibt es in keiner anderen Star Trek-Serie. Und deswegen hat dieser Mid-Season-Trailer, den wir gekriegt haben, der wirklich überraschend kam, tatsächlich noch ganz, ganz viele neue Sachen drin gehabt. Und ich glaube, das nimmt tatsächlich von der eigentlichen Serie gar nicht so viel vorweg. Das ist ja immer so schade, wenn man alles schon im Trailer präsentiert bekommt. Und in diesem Fall ist es aber so, dass ich tatsächlich glaube, dass wir im Rest der Serie noch ganz viel kriegen werden, obwohl wir den Mid-Season-Trailer gesehen haben. Also der war sehr lustig, der hat viel Spaß gemacht.
Ich bin ja hier die nicht so viel Star Trek Expertise hat bisher. Also Discovery ist ja so ein bisschen die erste Serie, die ich so richtig geguckt habe und ein bisschen Toss vor Urzeiten und halt die Filme. Deshalb verpasse ich natürlich bei Lower Decks sehr viel von dem, wo sehr viele andere Leute schreien. Und hier und ja, Mensch, habt ihr das gesehen? Da lasse ich mir dann ab und zu mal Dinge erklären.
Ich muss ja sagen, bei mir ist Lower Decks musste so ein bisschen wachsen, weil ich ja immer das kalte Kotzen kriege, wenn irgendjemand sagt, ja, das ist ja endlich mal wieder richtig, ist Star Trek. Das ist Star Trek für Trekkies. Da will ich immer durch den Bildschirm am liebsten durchgreifen.
Bei was für Sachen kriegst du denn das warme Kotzen, wenn du da das kalte Kotzen kriegst?
Und denen so einen Nerve-Pinch mit bei den Leuten machen. Weil ja, ich finde das auch sehr sympathisch und das ist halt eine schöne Comedy, aber das impliziert ja, dass die echten Trekkies wollen ja einfach nur dumme Abenteuer haben, ohne irgendwelche großen Stories und Weiterentwicklung der Welt, und ich habe das Gefühl, das stimmt auch, dass die meisten Leute am liebsten die drei gleichen Enterprise-Folgen, TNG-Folgen immer wieder von vorne schauen.
Aber macht sie das zu echten Trekkies? Das ist ja die Frage.
Ich habe das Gefühl, die meisten Leute sehen das schon so, aber ich finde, abgesehen davon, das kann man ja der Serie selber schlecht vorwerfen, finde ich es mittlerweile richtig unterhaltsam. Ich finde auch Mariner, ich habe so das Gefühl tatsächlich, dass Bäumler am Anfang der Protagonist sein sollte und sie dann festgestellt haben, dass Mariner die viel interessantere Figur ist, weil das war ja auch der Gag in der letzten Folge, dass wer jetzt der Captain in der Dynamik ist und wer Number One ist, und am Schluss war es dann tatsächlich Mariner, und ich glaube wirklich, dass sie da sich im Verlauf der letzten zwei Staffeln umentschieden haben, wer jetzt der Fokus der, also so der wirkliche Hauptfokus der Serie ist, weswegen wahrscheinlich auch Bäumler erstmal einen Ausflug auf die Titan gemacht hat, damit sie ein bisschen Mariner weiterentwickeln konnten.
Ja. Was mir bisher an Staffel 2 ja bisher irgendwie am meisten auffällt, ist, dass sie den Animationsstil noch mal so sehr verbessert und aufpoliert und perfektioniert haben. Also ich finde fast, also ich hatte letzte Staffel gedacht, okay, diesen Filmstil, den sie für die letzte Folge gemacht haben, dass sie den wirklich nur für die letzte Folge verwenden. Aber das ist der neue Standard, was ich schon abgefahren finde.
Mhm. Was für ein Filmstil meinst du?
Also, dass die Figuren wirklich so aussehen, als würden sie auch so Lichtreflexionen haben und so. Und nicht einfach nur so, wie zum Beispiel bei Family Guy, einfach nur so die Outlines und dann mit einer Farbe gefüllt und das war's.
Ja, nee, der Stil ist schon sehr schön. Und ich habe ja auf deine Empfehlung hin, wie heißt dieser Podcast, The Pod Directive, angefangen zu hören. Der ja mit Tandy Newsom und Paul F. Tompkins ist, sehr unterhaltsam. Ich habe jetzt, glaube ich, die neueste Folge gehört und die ersten paar Folgen, und ich habe jetzt auch einen neuen Podcast entdeckt, noch nicht gehört, den ich aber auch sehr spannend finde, von Gates McFadden.
Also, ja, der ist aber auch neu, der hat noch nicht so viele Folgen.
Die ja Beverly Crusher bei TNG gespielt hat, die dann einfach andere Leute interviewt, und es sind meistens halt ihre alten Schauspielkolleginnen aus TNG, also Michael Dorn und Will Wheaton waren natürlich auch schon da, und da habe ich richtig Bock drauf, weil ich glaube, die haben ein paar lustige Geschichten zu erzählen.
Also es gibt ja auch noch den Flyboys Podcast mit von Kim und Paris quasi, also den zwei Schauspielern, die erzählen auch ein bisschen was aus dem Nähkästchen, und ich habe das Gefühl, die gucken Voyager nochmal an, also die gucken es nochmal an und man hat das Gefühl, die haben nie mitgespielt. Die gucken das und gucken das, als hätten sie es nie vorher gesehen. Ich denke mal, Jungs, ihr habt da mitgespielt. Das ist mal so, was, das kam da drin vor? Hä? Ja, also das ist auch ganz nett, sich anzuhören. Es gibt ganz, ganz viele tolle Star Trek Podcasts mit Star Trek Schauspielern tatsächlich auch.
Das ist dann quasi das Fake Doctors Real Friends aus dem Star Trek-Universum.
Sozusagen. Ja, oder wie der Westwing-Podcast, wo ich glaube, auch einer der Schauspieler, der dann bei den späteren Staffeln dabei war, mitgemacht hat und der natürlich dann auch die ganzen Hintergrundgeschichten aus den frühen Staffeln noch nicht selber kannte, die ihm dann aber erzählt werden.
Vielleicht, um dann das Segment so langsam so ein bisschen abzuschließen.
Ich will noch kurz über Picard reden.
Okay.
Ganz, also über, bevor wir
reden erst noch über PK.
Also weil das ist jetzt der Trailer, den wir hier zuletzt geguckt haben und ich war ja gar nicht so ein Fan der ersten Staffel der PK-Serie. Also ich fand schon die Chemie so zwischen der Crew ganz geil, aber die Story war nicht so meins. Mag vielleicht auch daran liegen, dass ich halt TNG nicht geguckt habe und mir deshalb da viel Vorwissen fehlt. Das holen wir aber demnächst mal nach. Also das ist jetzt hier bei uns auf den festen Guckplan gelaufen, die Serie. Aber jetzt den Trailer zur zweiten Staffel fand ich richtig geil. Ich bin gerade richtig positiv gestimmt. Also ich stehe ja grundsätzlich eh auf Zeitreisegeschichten. Ich fand Jean-Luc Picard sah extrem fertig aus und so richtig so, dass es wirklich für ihn das Schlimmste ist, was da passiert am Anfang der Staffel.
Ich glaube, das ist auch immer, aber du hast noch nicht Picard in TNG erlebt, wenn Q auftaucht.
Er hasst das so sehr. Diese Konfro mit Q in dem Trailer, ich liebe es sehr und ich habe richtig Bock auf diese wir reisen in der Zeit zurück und müssen die Timeline ändern Geschichte.
Ja, schade, dass ich frage mich, ob sie bei ihrem Legolas, dass er wieder so ein Stirnband tragen muss wie Spock damals, um seine nichtmenschlichen Features
aber
zu
verstehen. Aber der hat doch lange Haare.
Ach so, ja, schade.
Das könnte.
Ich will das Stirnband wieder.
Vielleicht schon reichen.
Und ich will, dass jemand Hallo also, Computer sagt.
Um hier mal quasi den Celebrity-Content in Picard reinzubringen, unabhängig davon, dass ich mich super drauf freue, weil das alle meine Sci-Fi-Tropes bedient. Ja. Ich liebe Time-Travel, ja. Ich liebe alternative Universen und sowas. Also da bin ich absolut total an Bord. Aber ich habe diesen Trailer gesehen und habe so verschiedene Dinge gedacht wie, oh mein Gott, die Klamotten. Das war so eine Reaktion. Ich liebe ja natürlich die Ausstattung und das sind halt wirklich die bösen Klamotten mit viel Leder und Schwarz und so. Also war sehr schön und Nieten und so. Da habe ich mich sehr drüber gefreut.
Elle gefällt das, habe ich auch gerade
gedacht. Ja.
Lella Boys.
Dann habe ich gedacht, Raffi und Sevenoff, nein, oh mein Gott, ja. Also die habe ich, die schipp ich. Da war ich dann auch gleich dabei. Und dann hatte ich noch, ach guck hier, Q, unser Silver Fox, auch keine Bot, ja, es war so, also ich hatte so diverse Momente in diesem Trailer, wo ich dachte, nett, mal gucken, ja, also über die eigentliche Story hinaus.
Kennt ihr eigentlich schon, wo wir gerade bei Celebrity News sind, den YouTube-Kanal von John Delancey?
Wer ist John Delancey?
Der Q spielt. Der hat nämlich zu Corona-Zeiten, wie jeder Celebrity, muss er sich ja auch beschäftigen. Und dieser Kanal hat 4 Videos. Eins davon ist ist die Ankündigung für Picard. Eins ist ein 17-sekündiges Video, wo er sagt, dass man sich impfen lassen soll. Aber das erste Video ist wirklich Gold wert. Es ist nämlich Pizza in the Continuum, wo er eine Pizza-Party macht mit seinen ganzen Freunden, wo dann Robert Picardo dabei ist und ich glaube auch hier Janeway, Kate Mulgrew. Und das ist einfach lustig, weil die machen nichts anderes, als dass sie in seinem Garten, in seinem Steinofen, ich glaube, den hat er sich vom Riker geklaut, Pizza machen und einfach abhängen. Und das ist das Wholesomeste aller Zeiten, diese ganzen alten Schauspieler, die halt, wo man sich denkt, oh Gott, Robert Picardo, der sieht jetzt auch nicht mal so aus wie bei Voyager. Hatte ja schon eine Glatze. Und das muss man sich einfach mal anschauen. Ich finde das so unterhaltsam. Und es ist auch so das einzig sinnvolle Video, was es auf dem offiziellen John Delancey YouTube-Kanal gibt. Und da würde ich euch gerne mal ans Herz legen, falls ihr das noch nicht kennt.
Sehr schön.
Also genau, Celebrity-technisch ist natürlich das Star Trek-Universum ein bisschen langweilig, weil es ist alles sehr positiv, sehr wholesome, gefundene Familie und so weiter. Es gibt keine Skandale.
Verdammt.
Das ist ein bisschen so, verdammt.
Niemand hasst
aber, wir lieben sie trotzdem. Naja, also inoffiziell, also sagen wir so, nach so langer Zeit sind selbst die sich hassen, wieder versöhnt. Aber man weiß natürlich von der einen oder anderen Animosität, insbesondere zwischen Jerry Ryan und Kate Mulgrew. Aber das hat sich so ein bisschen gelegt. Also da ist jetzt genug Zeit ins Land geflossen, die haben sich ausgesprochen. Und man weiß auch zum Beispiel bei DS9, dass ja Oh Gott, ich bin immer hier, ich will immer die Charakternamen sagen, wobei es vielleicht einfacher für die Leute, die zuhören, ich weiß nicht, ob die Schauspielernamen kennen, also quasi, dass Dukat, also der Schauspieler von Dukat, immer die Schauspielerin von Kira angemacht hat, hinter der Kamera, und sie aber nicht wollte und das wohl zu sehr, wenn wir bei Cringe sind, Cringe-artigen Szenen geführt hat, hinter den Kulissen, also man weiß so das eine oder andere, aber grundsätzlich ist es eigentlich grundsätzlich immer sehr positiv. Also das ist schon, schön. Ja.
Ich muss daran denken, wir hatten ja mal vor vielen, vielen Jahren als Kulturpessimisten noch als wir noch keine Führung hatten und wild Themen gestreut haben, hatten wir ja mal eine My Little Pony Folge. Erik, du kannst dich dran erinnern.
Die war sehr gut.
Und ich weiß gar nicht mehr die Person, die da zu Gast war. Ihr könnt es ja nachhören.
Peridot war dazu.
Peridot, genau. Und John DeLancey spielt ja auch bei My Little Pony eine sehr unterhaltsame Rolle. Mhm. Und sie hatte erzählt, wie sie auf einer Convention mal John DeLancey getroffen hat und sie irgendwo erfahren hatte, dass er gerne, wenn er in Deutschland ist, gerne, glaube ich, Hering oder so, also irgendwie so eine deutsche
Heringssalat.
Heringssalat oder irgendwie so eine deutsche Fischspezialität ist. Und sie hat ihm dann in so einer Tupperdose das mitgebracht und er hat sich mega drüber gefreut. Das war irgendwie so Special-Karten, treffe die Leute in so einem ganz kleinen Rahmen, und sie hat ihm dann diese Dose mit diesem Heringssalat gebracht. Also das, wenn man die Folge nochmal nachhört, dann findet man diese Geschichte bei uns auch in voller Länge. Und seitdem, also ich finde John DeLancey einfach einen sehr sympathischen Menschen und freue mich, dass er wieder Q spielen darf, weil ich glaube, man kennt Picard auch noch nie so angepisst. Es ist ja, Picard ist ja selten wirklich angepisst. Das ist entweder, wenn Will Wheaton hier Wesley irgendwas gemacht hat, wo er ihn wieder zusammenschnauzt, oder wenn halt Q auftaucht und er halt, also ich glaube, Riker hat er richtig Fun, wenn Q auftaucht, aber er nicht.
Aber dann kommen wir wirklich mal zum Abschluss, würde ich sagen, zum Star Trek-Themas. Und zum Abschluss würde ich dir, Britt, nochmal die Frage stellen, was war denn für dich so das Highlight, also für dich persönlich das Highlight von Star Trek Day? Es gab ja nicht nur Trailer, es gab ja auch Panels und es gab ja auch noch diese Aktion des Raumschiff Eberswaldes zum Beispiel. Also was war da dein Highlight?
Mein Highlight waren tatsächlich die eigentlichen Panels und die Schauspieler, aber ich gebe ganz gerne zu, also Shallow, es hätte mir gereicht, wenn Anson Mount, Rebecca Romijn und Ethan Peck einfach nur 10 Minuten auf der Bühne gesessen und nichts gesagt hätten. Ich hätte einfach nur geguckt. Das wäre mir völlig genug gewesen. Nichtsdestotrotz war das Panel von Strange New Worlds tatsächlich das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, inklusive Trailer. Also da freue ich mich am meisten drauf. Wir werden sehen. Und was da übrigens auch noch ganz spannend ist, ich habe ja gesagt, es gibt ganz viele Besetzungen. Eine Besetzung ist da noch rausgestochen für mich. Da bin ich auch gespannt, wie sich das am Ende herauskristallisiert. Das ist auch so ein bisschen ein Highlight. Wir werden einen Charakter bekommen, der einen blinden Alien-Charakter spielt. Und der wird gespielt von einem blinden Schauspieler auch. Mhm. Und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie das in der Serie wird. Also da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Alles Strange New Worlds, Leute. Also schaltet ein. Obwohl, wird erst ein bisschen später in Deutschland wahrscheinlich kommen, aber ja, das war mein Highlight. Also das Strange New Worlds Panel.
Ja, solange es nicht auf Sky Ticket kommt, ist ja alles in Ordnung. Aber da hat ja Paramount die richtige Entscheidung getroffen.
Okay, und dann kommen wir doch mal zu weiteren Celebrity News, würde ich sagen. Was hast du uns denn aus der Welt der Reichen und Schönen mitgebracht?
Ich bin schon so gespannt.
Der Schönen und Reichen und ganz schön Reichen.
Ja, die Frage ist immer, wie trashig soll es denn sein? Also ich habe ein bisschen Royals mitgebracht, ein bisschen Celebrities und ein bisschen Musik.
Ist mein Thema.
Also.
Dann stecken wir doch mit den Royals ein.
Gut, die Frage ist, wollt ihr die altbekannten, langweiligen Royals, das heißt der Klassiker natürlich Meghan und Harry, oder wollt ihr die Meghan und Harry aus Norwegen?
Norwegen, los, hau raus.
Du natürlich. Hast mein Interesse geweckt.
Also meine tatsächlich liebste Skandalprinzessin ist Prinzessin Märtha Louise aus Norwegen. Ich weiß nicht, ob man die kennt, das ist die Schwester des Kronprinzen. Mhm. Und die ist, ja, sagen wir mal, sehr eigen.
Gut so.
Also die hatte, das ist ja grundsätzlich nicht schlecht, aber also die gehört natürlich zur Königsfamilie, aber die arbeitet nicht offiziell für die Königsfamilie. In Norwegen haben wir tatsächlich das, was in England Charles nicht auf die Reihe bekommt, gerne durchsetzen würde, aber wo Mama sagt, nee, geht nicht. Und zwar ist da eine klassische, ganz klare Teilung. Es gibt die König und Königin, es gibt die Kronprinzenfamilie, die arbeiten fürs Königshaus und kriegen dafür Geld. So, die machen also, schneiden Bändchen durch in so einen Kram. So. Und dann haben wir den Rest. Der Rest gehört zur Familie, aber der arbeitet nicht fürs Königshaus. Das heißt, er kriegt auch kein Geld, keine Apanage und nichts. Alles, was die an Kohle kriegen, ist privat übers Vermögen des Königs, aber geht nicht über den Staat. Mhm. Das heißt, da hat man eine klare Trennung, sodass auch keiner sich beschweren kann, die kriegen Geld und machen nichts. So. Für Märtha Luise heißt es aber, sie muss arbeiten, damit sie leben kann. So. arbeiten, das kann man natürlich diskutieren. Was sie gemacht hat, unter anderem, ich meine, so ein bisschen Schreiben hier und ein bisschen, was weiß ich, Auftritte hier und so. Aber was sie tatsächlich prominent viele Jahre gemacht hat, ist, sie hatte eine Engelschule.
Eine was?
Das heißt, eine Engelschule. Also Engel, ja. Das heißt, sie hat Seminare verkauft, wo man mit sich, seiner Umwelt und den Engeln um sich rum in Kontakt treten konnte. Und das hat sie zusammen mit einer, mit ihrer Partnerin gemacht und beide haben sozusagen also den Leuten beigebracht, wie man mit Engeln kommuniziert. Das war mein erstes persönliches Highlight.
Wie, also das ist ja schon, also ich meine.
Da ist er gegen, ist er Prinz Charles mit seiner Homöopathie recht harmlos.
Ja, also sie hat gesagt, sie hat halt wirklich prominent, sie glaubt an Engel und so weiter, das darf sie auch alles gerne sehr gut. Was so ein bisschen grenzwertig war, war tatsächlich dieses, wir besinnen uns alle zurück auf uns selber und auf die Engel um uns drumherum. Da hat sie ein Buch gemacht, hat Seminare verkauft, hat Touren gemacht und so weiter. Und es gab genug Leute, die sich das angeschaut und mitgemacht haben. Also das hat mehrere Millionen im Jahr tatsächlich abgeworfen. Und das hat sie irgendwie, ich glaube, 7 oder 8 Jahre lang gemacht. Und dann ist sie da zurückgetreten von der Geschichte und es macht jetzt nur noch ihre Partnerin quasi weiter. Und sie ist aus der Sache ganz raus. Und dann war ganz, ganz lange Ruhe. Dann hat sie einen Skandalautor geheiratet, so ein Enfant terrible der norwegischen Literaturszene.
Ganz
da
schlimmer
haben alle
Elefant,
die,
ich weiß.
Die, ja, ja. Dann haben sie... Dann haben sie schon alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, oh Gott, wie kann sie nur? Das lief relativ gut. Dann haben sie sich scheiden lassen, oh Skandal, Skandal. Und jetzt, dann gab es eine sehr, sehr, sehr tragische Geschichte. Also ihr Mann hat sich dann leider umgebracht. Das war, also ihr Ex-Mann, das war alles sehr, sehr schwierig. Und sie ist aber jetzt mittlerweile mit einem Schamanen zusammen. Das ist mein persönliches zweites Highlight. Also Prinzessin Märtha Louise und der Schamane Durek Verrett. Das ist der Schamane der Hollywood-Stars, also der zu Goldie Hawn geht und mit ihr irgendwie morgens um 7 eine halbe Stunde Therapiesitzung macht, damit sie auch mit ihrem inneren Selbst in Verbindung kommt. Und da haben wir jetzt quasi den Handschlag hin zu Hollywood. Und die beiden zusammen haben eine Tour gemacht mit dem Titel Die Prinzessin und der Schamane. Und sind dadurch durch Norwegen getourt und haben da eben ja auch wieder Seminare verkauft, so nach dem Motto innere Zurückbesinnung, bla 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 etc. Das klingt jetzt ein bisschen böse, weil ich finde, wenn es für Leute funktioniert, gut, sollen sie machen, alles wunderbar. Aber es hat natürlich so ein leichtes Geschmäckle, weil eben auch groß auf dem Plakat stand, die Prinzessin. So, und dann hieß es, ja, kann sie ihren Titel benutzen, um daraus Kohle zu schäufeln, bla bla bla. Mhm. Und dann hat der König tatsächlich ganz klar gesagt, nein, in zukünftigen beruflichen Dingen darf sie ihren Titel offiziell nicht mehr nutzen. Das heißt, auf halbem Wege musste dann die Prinzessin und der Schamane-Tour umbenannt werden. Und dann haben sie aber ihre Tour trotzdem noch zu Ende gemacht. Ja, der Schamane hat sie jetzt gefragt, ob sie ihn heiraten will und sie werden nach USA ziehen und dort die Ellbogen mit den Reichen und Schönen in Hollywood reiben. Während sie tatsächlich eine 4-folgige Serie gemacht hat, was norwegische Fernsehen, in der sie lang und breit über sich, ihr Leben und ihren Trauerprozess erzählt und wirklich intime Einblicke in ihr Leben gibt, was noch nie ein Royal so gemacht hat. Also quasi im Grunde das, finde ich persönlich ein bisschen, was Harry und Meghan auch wollen, nur schon in Schritt 2 sozusagen.
Mhm. Mhm. Ganz kurz, ich habe natürlich nach all deinen Erzählungen sofort hier nebenbei angefangen zu googeln, was man noch so über ihn findet oder über sie beide als ja. Paar. Also es ist vielleicht gar nicht so lustig, wie ich gerade denke, aber es gibt hier einen Artikel darüber, dass er bei seiner sich von seinen Kunden unterschreiben lässt, dass er sie jederzeit überall anfassen darf, wo er es für richtig hält. Auch an Penis und Vulva.
Mhm. Da habe ich schon wieder Quinsch okay. für 4 Stunden.
Allerdings. Aber ja, gut. Und ne, man lässt es sich einmal unterschreiben und ja, dann gut, gilt.
Wenn die Leute das unterschreiben, dann ist ja.
Ja, aber trotzdem sollte es eigentlich möglich sein, auch später noch zu sagen, nee, da bitte nicht. Naja, das ja, ist ja meine also, Geschichte, meine Güte.
Aber das ist meine persönliche Lieblingsskandal.
Ja, das kann ich sehr
nachvollziehen. Ich liebe die sehr.
Sehr ja, das ist auf jeden Fall viel spannender als die ganzen britischen Royals. Aber das ist tatsächlich, will das Charles auch durchsetzen, dass nur wer auch arbeitet, Geld bekommt vom Königshaus.
Ja. Der will auch eine strikte Trennung haben, was, also er will eigentlich das ganze System reformieren, aber bisher hat die Queen gesagt, nee. Und ich denke mal tatsächlich, wenn sie dann nicht mehr ist, dann wird Charles es durchsetzen.
Aber sie
passiert das noch?
Bleibt ja einfach.
Dann Charles noch lange warten.
Ja, du. Also, aber sie hält ja tapfer durch, nachdem ja jetzt Philipp nicht mehr da ist. Sie wirkt recht aufgeräumt, finde ich, immer, wenn man sie so sieht. Ich würde mal sagen, sie wird über 100. Also, sie wird 100 auf jeden Fall. Ja.
Mal gucken, ob sie ihre Mutter noch
einholt. Das kann ich, ja, da kann ich nur sehr doch, dunkel dran erinnern.
Jeden Tag ein Gin, es ist alles schön eingelegt, also ich denke, die wird auf jeden Fall über 100.
Ja.
Es ist alles schön
eingelegt. Es ist ja auch gerade wieder so ein bisschen der Diana-Hype hochgekommen, weil ich glaube, es sind ja jetzt mehrere Diana-Filme.
Auf jeden Fall kommt auch jetzt der mit Kristen
Stewart, Spencer, von dem richtig. Regisseur, von der erst den Jackie Kennedy-Film gemacht hat. Den habe ich ja nie gesehen. Kann man sich den anschauen, hier den Jackie-Film?
Hat den niemand gesehen von euch?
Ich habe ihn nicht gesehen, okay. Sorry.
Erik auch nicht?
Nee. Nee. Ja, aber dann, ich werde auf jeden Fall den Spencer-Film schauen, vor allem wegen Kristen Stewart. Und
also optisch ist der, also ich weiß, also das Problem ist, ich mag sie nicht.
Ich weiß,
aber optisch super gut gelungen. Also sie sieht schon sehr, sehr wie Diana aus. Und habt ihr das Plakat gesehen?
Ja.
Das ist natürlich,
was für
also,
Kunstwerk,
ich find,
oder?
Ich finde es cool, aber es ist natürlich sehr, sehr, ja, also hochdramatisch.
Auf jeden
Noch
Fall.
Dramatischer hätte man dieses Plakat nicht machen können. Ja. Ja.
Ich habe ja einen Podcast, den ich nicht müde werde zu empfehlen, so auch heute nicht. You're Wrong About, mein Lieblingspodcast. Haben wir auch mal, glaube ich, eine mehrteilige Reihe zu Diana gemacht und auch haben so ein bisschen darüber erzählt, wie das war, als Charles sie dann umworben hat und dass er schon von Anfang an sehr komisch war und irgendwie ständig nur über seinen Polosport reden wollte. Und irgendwie, er war auch ihr erster Freund oder ihr erster richtiger Freund. Und dann war sie ja fast schon draußen mit diesem Herzchirurgen, wo dann die Eltern des Herzchirurgen ihm verboten haben, sie zu heiraten, weil sie nicht...
Wen jetzt zu heiraten? Den Herzchirurgen?
Ja, weil die Eltern waren muslimisch und er durfte niemanden heiraten, der nicht auch muslimisch war. Und das war sehr tragisch, weil das war irgendwie seine große Liebe und Prinz Charles war dann eher so
dann
zweite
wäre ihr
Wahl.
Das alles erspart.
Ja, genau, das wäre wahrscheinlich für sie viel besser gewesen. Lustig, wenn man jetzt nach Spencer googelt, findet man wahlweise Bilder von Kristen Stewart oder von Bud Spencer.
Das ist kein Hallo Spencer dazwischen.
Sehr hoher Kontrast. Okay.
Ich hätte gerne noch Hallo Spencer dazwischen. Hallo Spencer.
Ja.
Ja, und wir werden ja noch, apropos Diana-Hype, wir haben den Film und dann wird ja natürlich die nächste Staffel von The Crown auch die ganze Diana und Charles-Story noch mehr beleuchten als das, was wir schon in der letzten Staffel gekriegt haben. Also da wird einiges kommen, denke ich. Mhm. Und es passt ja zum 60. Geburtstag theoretisch, der jetzt ja gewesen wäre. Wir haben ja auch eine schöne Statue von ihr gekriegt und die Brüder haben sich ja auch nach ihrem inoffiziellen Zerwürfnis da beim Statue-Enthüllung getroffen und so, also ja, es wird spannend.
Mhm.
Nice, die Royals.
Ach so, und da habe ich auch erst erfahren bei dem Podcast, dass Charles ja mit Camilla schon ganz lange am Schnacksen.
Das wusstest du vorher nicht?
Ich wusste alles
Christopher!
Oh mein Gott!
Das wusste ich alles nicht. Das war für mich alles neu.
Ich bin immer Freundin.
Ich glaube, du musst dringend mal Frankfurter Kranz hören.
Ja, aber das.
Ja, absolut.
Das ist, was weiß ich. Wie gesagt, das erste royale Ereignis, was ich im Kopf habe, ist der Tod von Queen Mum.
Mhm. Oh, da bist du aber spät dran tatsächlich.
Ja, der ist ja auch hier der Jungspund in der Runde, also von daher.
Die ganzen Skandale, aber du weißt schon, also so die ganzen heimlichen Aufnahmen von Charles und so weiter, wo er dann so dezent ins Ohr flüstert, ich möchte ein Tampon sein und so, das hast du schon mitgekriegt.
Ja, durch den Podcast weiß ich das jetzt.
Ja, sehr gut. Sehr, sehr
also
gut.
Also Prinz Charles ist wirklich ganz, ganz schlimmer Mensch, habe ich das Gefühl.
Ja, naja, wir werden sehen. Also das Ding ist ja, er wird ja, also ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, sympathischer, aber je älter der wird, desto mehr kuriose Details kommen ans Licht und desto schöner, desto irgendwie sympathischer finde ich ihn. Wobei er natürlich auch diese andere Seite hat. Aber meine Lieblingsstory, die ich ja mit Eva lang und breit aufbereitet habe, ist ja tatsächlich die Eichhörnchen-Geschichte, dass Charles ja ein großer Fan von Eichhörnchen ist und dass er auf seinem Landgut immer die Türen offen lässt, dass die Eichhörnchen, die bei ihm im Park rumrennen, halt in sein Haus rein können. Und dann hat er wohl immer so Nüsse in den Taschen und irgendwie so im Raum verteilt. Und dann gehen die Eichhörnchen immer so heimlich an seine Jacken, die da über dem Stuhl hängen und klauen sich da die Nüsse raus und Charles ist wohl ganz begeistert davon und beobachtet die auch manchmal heimlich oder schaut im Park und füttert Eichhörnchen und so.
Ich hoffe,
und
dass er eine Tetanusimpfung hat.
Ich finde das, scheiß drauf auf die Tetanusimpfung, ich finde das super. Ich meine, das ist natürlich alles ein bisschen weird, aber wenn man reich ist, dann ist weird auch irgendwie wieder gut. Ja,
ich dachte
also,
schon, jetzt kommt so eine Story, wie dass er sich auch so ausgestopfte Eichhörnchen machen lässt, wie der Hausmeister von Scrubs.
Ich weiß es nicht. Es würde mich nicht wundern, aber es ist zumindest nicht bekannt.
Mhm.
Ja.
Die Royals. Na Mensch, da haben wir das Thema auch gehabt. Aber du hattest ja noch mehr Celebrity-News mitgebracht.
Naja gut, also wir hatten jetzt eigentlich ja ein bisschen Sommerpause, das heißt die News zirkelten so immer um sich selber drumherum. Mein persönliches Lieblingsthema tatsächlich diesen Sommer war Bennifer. Ich weiß nicht, ob ihr...
Bennifer?
Ja.
Ben
also
Affleck
ob
und
ihr,
Jennifer.
Achso, ja.
Jennifer Aniston. Entschuldigung, Jennifer... oh Gott. Jennifer. Ben Affleck und J-Lo. Entschuldigung, jetzt war ich kurz versucht. Ja, die beiden sind ja, also ich bin ja, also ich war ja schon begeistert in den 90ern.
Ja,
und,
ich auch.
Von diesem Pärchen. Und die sind ja jetzt wieder zusammengekommen, nachdem sie in den 90ern tragisch auseinandergegangen sind. Und ja, und jetzt sind sie wieder zusammen und alle fragen sich, oh mein Gott, bleiben sie zusammen? Oh mein Gott, werden sie heiraten? Sie wurden ja schon Juwelenschmuck kaufen gesehen und so weiter. Und sie sind halt einfach ein nettes Paar. Und Bennifer is back again. Yay, Drama, Baby, Drama. Also es wird, es ist sehr spannend, den beiden zuzugucken. Was ist denn, würde mich mal interessieren, was ist denn eure Einschätzung? Überleben sie den Herbst oder nicht?
Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Also alle Celebrity-BeobachterInnen, denen ich sonst so folge, haben eigentlich ein sehr gutes Gefühl, was das Ganze. Also sie waren jetzt auch, ich glaube, gestern oder vorgestern tatsächlich zusammen in Venedig auf dem roten Teppich.
Ja.
Selbst Gwyneth Paltrow, seine Ex-Freundin, postet darunter, wie cute sie die beiden findet. Also irgendwie finde ich, sie haben einen guten Vibe zusammen. Ich finde, wenn man halt schon mal zusammen war, lange getrennt war und sich dann dazu entscheidet, wieder zusammenzukommen und es ist kein PR-Stunt, was ich aber eigentlich nicht glaube. Ich finde, dann hat man schon mal eine ganz gute Basis, auf der man, also wenn man sich wirklich bewusst dazu entscheidet, okay, wir machen das nochmal, dann gebe ich den beiden jetzt auch, also ich wünsche es uns auch, damit wir noch ganz viele Geschichten von den beiden bekommen. Ben Affleck sieht einfach so viel glücklicher aus, als wahrscheinlich die letzten 10 Jahre auf allen Fotos, auf denen ich ihn gesehen habe. Vielleicht musste er auch so grim und gritty gucken, weil er Batman gespielt hat.
War vertraglich festgehalten.
Aber ich finde es schon geil, ich liebe ja Jennifer Lopez Attitude auch in dem Ganzen so, dass die jetzt anfangen, ihre Bilder von damals nachzuinszenieren für Social Media und sowas. Ah, ich finde es grandios. Ich habe ein gutes Gefühl.
Also sagen wir es mal so. Ich wünsche uns, dass sie kein weiteres Filmprojekt zusammen machen. Also das wäre, glaube ich, ein Problem. Ansonsten, ich glaube, also das Einzige, was mich so ein bisschen zweifeln lässt, grundsätzlich glaube ich, ich denke auch, die wissen, was verkehrt gelaufen ist, die wissen, was sie damals gestört hat, vielleicht können sie dann jetzt daran arbeiten und alles ist super. Das Einzige, was ich so ein bisschen schwierig fand, ist, sie ist ja mit ihm zusammengekommen, irgendwie keine 4 Wochen, nachdem sie mit A-Rod, Alexander Rodriguez, also mit dem sie ja vorher irgendwie 3 Jahre zusammen war, keine 4 Wochen, nachdem die beiden nicht mehr zusammen waren. Also das ist so ein bisschen, es sieht so ein bisschen nach Rebound aus, aber für einen Rebound hält es jetzt schon zu lange. Also wir werden sehen, es ist nur ein sehr, sehr schneller Wechsel von Partner A zu Partner B gewesen, von ihrer Seite aus. Also mal gucken.
Das Letzte, was ich von Ben Affleck mitbekommen hatte, war ja auch so irgendwie, ja, ich spiele doch Batman weiter, nee, ich spiele doch nicht Batman weiter, und deswegen bin ich eigentlich der Meinung, jede News mit Ben Affleck, die nichts mit Batman zu tun hat, ist erstmal eine aufgeschwungene gute News.
Aber ganz ehrlich, die letzte News, die ich von Ben Affleck hatte, war, dass er einen Pappaufsteller seiner Ex-Freundin auf seinen Rasen vor die Haustür gestellt hat.
Was?
Und ja, also ganz ehrlich, dieser Mann, der ist ein großes, riesiges Chaos. Also vielleicht kann da ja J-Lo ein bisschen die Hand draufhalten und es in eine richtige Richtung lenken, sagen wir mal so.
Ich fand noch ganz spannend an der Trennung von A-Rod, das ist ja auch gerade so ein gefühlter Trend bei den Promis, wenn die sich trennen. Ja,
A-Rod und J-Lo.
Nee, aber dieser Trend, dass man dann, wenn man sich trennt, alle gemeinsam Fotos von Instagram löschen muss.
Ja.
Also das machen sie nicht selber, dafür haben sie dann Assistenten.
Ja, aber das passiert halt gefühlt gerade bei den deutschen E-Promis, genauso wie bei den großen Hollywood-E-Promis, alle machen das jetzt plötzlich. Also sei es irgendwie Jimmy Blue Ochsenknecht oder halt Jennifer Lopez.
Mit wem ist denn der zusammen?
Gewesen, mit so einer Bachelor-Kandidatin. Ah, okay. Die damals den Bachelor geohrfeigt hat.
Ah, okay. Ja, weiß ich, kenne ich nicht.
Naja, es ist halt nicht existent dann. Es gibt es einfach nicht. Keine Bilder, keine Beweise.
Mhm.
Einzige da Wikipedia.
Oder halt die 37 Klatschzeitschriften und
das
Websites.
Das kann man alles verklagen. Du weißt doch, wie alte bunte Zeitschriften aussehen. Wüste. Wo wir gerade bei schönen Pärchenpaarungen sind. Meine liebsten Celebrity-Paare sind ja einerseits Alfred Molina und seine zweite Frau. Das war ja auch ein bisschen tragisch. Seine langjährige Frau ist ja dann gestorben und er hat dann neu geheiratet und alle waren so ein bisschen, oh, heiratet neu, bitte lass sie über 30 sein, bitte lass sie über 30 sein. Und dann war sie tatsächlich ungefähr, oder ist sie, seine zweite Frau, ungefähr in seinem Alter. Und ist, glaube ich, sie ist die Regisseurin von Frozen 2. Wie heißt sie denn nochmal?
Jennifer.
Auch wieder Jennifer.
Ja, die heißt auch Jennifer. Lee.
Jennifer Lee. Genau, also er hat jetzt Jennifer Lee geheiratet. Es gibt sehr schöne Fotos von seiner Hochzeit, wie er sehr tränengerührt am Altar steht, als er sie erblickt. Und Alfred Molina ist ja auch gerade wieder ein bisschen in den Medien, weil er ja jetzt bei dem nächsten Spider-Man-Film wieder auftritt, wo sich ja alle drüber freuen. Ich bin auf TikTok in das Alfred Molina First Talk geraten, wo alle Alfred Molina anschmacken.
Oh mein Gott, ja.
Und apropos Spider-Man, was ich auch immer mich freue, wenn ich davon was mitbekomme, ist natürlich die Beziehung zwischen Tom Holland, Ruhe Siri, zwischen Tom Holland und Zendaya, wo ich ja am meisten glaube, dass das noch ein bisschen PR-mäßig, also ja, dass es echt ist, aber dass es
aber sie sind so
schon
cute,
sehr gesteuert
einfach,
ist.
So cute.
Also ich glaube gerade Tom
aber
Holland.
Aber nehmt ihr das denen tatsächlich ab? Also
ist mir ein bisschen
ich bin
egal
da immer
gerade.
So skeptisch, okay.
Ich sag mal so. Es ist jetzt ja nicht schlimm, wenn das jetzt nicht die Beziehung fürs Leben wird.
Wir sind ja auch noch jung.
Wir sind auch noch sehr jung, da kann man auch mal ein bisschen rumbumsen. Und
ist das die Sylvie-Darstellerin oder was?
Das ist MJ.
Ach so.
Sylvie ist doch, die ist doch über 30, die ist doch viel zu alt, also nicht zu alt, aber die ist doch wesentlich älter als Tom
Holland.
Nein,
Zendaya, die MJ ist.
Zendaya ist Mutti.
Also wir haben im Grunde das echte Paar von der Leinwand hinter der Kamera jetzt auch.
Ich glaube, auch so ist das
sagen.
Ach, jetzt habe ich Tom Holland und Tom Hiddleston verwechselt.
Ach so, nein, obwohl, wäre auch nicht schlecht.
Wenn Tom Holland eine Freundin, wenn Tom Hiddleston eine Freundin hätte, das wüsste ich.
Ich glaube schon, also gerade Tom Holland, ich glaube, der hat einen sehr guten PR-Berater.
Publicist.
Weil diese ganzen Geschichten, auch dass er ständig irgendwelche Plotpoints in Anführungsstrichen verrät, das machen die schon sehr gut. Und wie sie dann auf Instagram auch sich so gegenseitig Kommentare schreiben. Ich glaube schon, dass das nicht alles nicht gleich authentisch ist, aber muss es ja auch nicht sein. Und wenn sie damit ein bisschen Fun haben und sie glücklich miteinander sind, dann ist das ja in Ordnung. Und ich glaube, es ist schon gut, wenn man da dann auch jemanden hat, so eine Bezugsperson und das nicht alles in Drama ändert. Also ich hoffe, dass wenn sie dann auseinandergehen.
Vielleicht kommt das große Drama noch.
Vielleicht reden wir in 30 Jahren dann über, wie Tom Holland mit Zendaya wieder zusammengekommen ist.
Ich glaube ja auch, ich glaube, ich bin ja auch wirklich der Meinung, das erste Mal, wo das passiert ist, das war wirklich ein Unfall. Aber seitdem spielen die das wirklich nur als PR-Ding.
Ich glaube, das ist immer schon ein PR-Ding. Ich glaube, das war immer ein PR-Ding.
Dass sie dem zum Beispiel dieses Plakat eben zuspielen bei Avengers
Endgame. Das war ja so offensichtlich.
Und stattdessen, dass sie es einfach so irgendwo online stellen, dann machen wir halt eine lustige Tom Holland-Aktion und dann gibt es gleich noch mal 1000-mal so viel PR.
Ich glaube, alles, was in Presseterminen, in Talkshows oder auf Social Media gemacht wird, ist alles immer, also gehe ich immer davon aus, dass das gestellt ist. Weil ich glaube, also gerade diese Pressers und diese Talkshows, das wird so von sowas abgesprochen, was da erlaubt ist, was die machen dürfen, die wissen ganz genau, was sie erzählen dürfen. Das Einzige, wo ich mir nicht sicher bin, ist, dass Mark Ruffalo aus Versehen mal auf Instagram Live die ersten 20 Minuten von Thor Ragnar.
Ja, das glaube ich war tatsächlich echt.
Das war echt, aber ich glaube, alles andere ist gefaked, also gerade in diesen Talkshows. Aber das, also es ist ja Entertainment.
Ja,
ist ja, genau. Filme sind ja auch gefaked, ist ja trotzdem unterhaltsam. Und ich glaube einfach, Tom Holland, der hat noch eine sehr große Karriere vor sich. Er ist jetzt auch der finale Nathan Drake, oder? Sie haben von Nathan Fillion jetzt Abstand genommen. Der ist, glaube ich, mittlerweile zu alt geworden.
Um was geht's da?
Nathan Drake hier, Uncharted, die Videospielserie. Aha. Da soll seit 300.000 Jahren ein Film draus gemacht werden. Und erst ist es ja Nathan Fillion soll Nathan Drake spielen, weil gleicher Name und sehen auch ungefähr ähnlich aus.
Aber er soll ja leider nicht so ein netter Mensch sein.
Das und er ist einfach zu alt geworden. Ah. Der Film ist so lange in Planung, dass jetzt Nathan Fillion einfach zu alt ist und Tom Holland jetzt in das richtige, ne, genau, zwischendurch war noch Chris Pratt dran. Der war ja auch nicht irgendwann so für alles mal dran. Ja, Chris Pratt, das ist, da hatte ich auf TikTok neulich ein schönes Video, wo es darum ging, genau, die Mario und Wario-Varianten von jeweiligen Schauspielern, wo dann Andy Samberg war der Mario und die Wario-Variante von Andy Samberg ist Chris Pratt. Also es ist beides so Comedy-Schauspieler, die dann irgendwie jetzt so mehr oder weniger ihren Durchbruch in der großen Welt haben, aber Andy Samberg immer noch sehr sympathisch ist, immer noch down to earth ist und Chris Pratt jetzt irgendwelche komischen Kirchen besucht und was weiß ich macht. Und da gab es ja auch so Geschichten auf dem Parks and Recreation Dreh, die nicht einwandfrei waren, wo man heute wahrscheinlich sagen würde, das hätte man so nicht ihm durchgehen lassen sollen.
Aber wo bist du nochmal losgelaufen? Nathan Drake.
Nee, ich bin losgelaufen bei meine Lieblingspärchen.
Bei Celebrity-Pärchen.
Genau, Alfred Molina und Tom Holland. Genau.
Und da waren wir nämlich auch kurzfristig bei Fake, denn apropos Fake, nur als kurzer Weird-Fakt am Rande, was ich auch sehr schön finde, wenn so Facts irgendwie so zwischendurch mal rauskommen. Dakota Johnson, unsere 50 Shades of Grey Schauspielerin, reserviert, wenn sie einen Tisch im Restaurant reserviert, in Hollywood immer unter dem Namen von George Clooney. Das finde ich geil. Und George Clooney hat dann in einem Interview gesagt, also sie meint, sie braucht einen Tisch für George Clooney. Und George Clooney hat dann in einem Interview gesagt, es wäre kein Thema, sie darf in Zukunft immer auf seinen Namen reservieren. Und sie meinte, sie kriegt dann halt leichter einen Tisch, als wenn sie unter ihrem eigenen Namen reserviert. Und ich denke nur so, wow.
Dann würde ich als George Clooney anfangen, immer unter dem Namen von Dakota Johnson Tische zu reservieren.
Ja, aber ich vermute, dann kriegt er keinen Tisch. Das wäre vielleicht ein bisschen problematisch. Aber ich finde, sowas finde ich super. Also wenn so Kleinigkeiten rauskommen.
Das wäre doch auch
weird,
noch so ein Weg für Promis, Geld rauszuschlagen. So ein, ja, benutze meinen Namen zum Reservieren.
Ja, Service. Vielleicht.
Unter dem Namen welches Promis aus eurer Stadt würdet ihr Tische reservieren?
Olaf Scholz natürlich.
Ich nehme Wolfgang Job auf jeden Fall.
Ah, nee.
Doch, der ist bestimmt gern gesehen hier bei den ganzen Potsdamer Gastronomen.
Ja, okay, solange du nicht Kai Diekmann machst, das ist ja noch alles in Ordnung.
Wie ist bei euch? Fällt euch jemand ein, den ihr nehmen würdet?
Ich überlege gerade, mir fallen entweder nur Pornostars oder oder irgendwelche verstorbenen Literaturkritiker ein. Ich bin gerade ganz schlecht, mir fällt gerade keiner ein.
Und Erik? Mir fällt aus Dresden auch niemand ein, außer Katja Kipping gerade.
Irgendwie so, der nimmt doch irgendwie so einen Fußballer.
Stimmt, die Fußballer sind ja auch alle da.
Meint ihr, die sind gern gesehen bei den GastronomInnen?
Müsste wahrscheinlich dann
Benny Kirsten könnte ich natürlich nehmen zum Beispiel.
Sehr gut. Wir finden alle unser Restaurant-Alter-Ego.
Wir müssen halt nur smart wählen, dass wir auch einen Tisch kriegen, weil es bringt uns ja nichts, wenn wir den Celebrity nennen und dann heißt es, nee, sorry, dich wollen wir hier nicht haben.
Ja, das stimmt.
Ja, es war ja sogar Thema in einer Ted Lasso-Folge der zweiten Staffel, wo ja, Nate den Tisch reservieren wollte und dann nur Roy Kent den Tisch bekommen hätte.
Ah. Ah. Ja. Ted Lasso, die zweite Staffel ist bisher auch so gut.
Die letzte alles. Folge war so extrem.
Es ist alles so gut.
Das
ist
aber ich finde, die letzte Folge hängt, also ich finde das Ende so ein bisschen nicht endig.
Ja, aber das
hängt so in der Luft.
Das ja, soll es
aber ich, genau, ich habe das Gefühl, das ist jetzt in der zweiten Staffel ein bisschen ihr Ding, weil es gibt immer so eine Sache, die noch in der Luft hängt, die dann in der nächsten Folge aufgegriffen wird. Also das zum Beispiel mit Nate und dem Wonder Kid, das hing ja auch nach dem Ende der einen
Folge.
Das hängt ja immer noch in
der Folge.
Aber habt ihr auch erst gedacht, dass es Ted mit dem Rebecca schreibt?
Das ja, natürlich.
Gedacht, das war ja auch Absicht.
Das sollte
man ja denken. Sie schreibt und der nächste Cut ist halt Ted, der selber am Handy tippt. Das war ja sowas von absichtlich gefaked.
Aber wir haben es natürlich.
Aber was sagt ihr denn zur Auflösung? Also ich meine, dürfen wir spoilern? Ich weiß es nicht. Aber du findest gut, okay, gut.
Ich finde es auch gut.
Weil das hat ja auch sehr gemixte Reaktionen im Fandom.
Wirklich?
Ich finde es auch gut, wie sie damit umgegangen sind. Also dass sie es trotzdem erstmal das Date gemacht haben und dann jetzt halt erstmal so ein bisschen gucken. Aber meine Highlight-Folge ist ja, oder meine Highlight-Story aus der Staffel ist ja das mit Dubai Air.
Ja.
Wo man leider sagen muss, im richtigen Profifußball, das müssen wir jetzt doch mal spoilern. Also, dass eben der, wie heißt der, Sam, ne?
Ja,
genau.
Sam,
dass der Sam von seinem Vater angerufen wird, weil Dubai Air und mit Co-Contractern da in Nigeria irgendwie das ganze Land zerstören und deswegen der da nicht so begeistert davon ist, dass sie Dubai Air eben auf dem Trikot haben.
Und dass
Sponsor.
Er noch extra Werbung dafür macht. Also dass
ja, genau,
Sam noch
stimmt.
extra das Face von denen geworden ist.
Er macht da noch extra Werbung dafür, das kommt ja auch noch dazu. Und dann distanziert er sich eben davon und klebt dann den Werbesponsor ab und versucht die Chefin zu überzeugen, dass man vielleicht einen anderen Sponsor nimmt. Und ja, ich finde das sehr gut, auch wenn es im normalen Profifußball leider nie passieren wird. Also ich sage nur zum Beispiel Bayern und Katar. Also, ja.
Das ist richtig. Das ist nämlich genau das, wo ich auch sofort dran dachte.
Ja, das ist natürlich
als
auch
Nichtwissender.
Also ich glaube, der Katar Airways, das ist ja auch in England durchaus ein Thema im Fußball. Das wird sehr bewusst so ähnlich klingend gewesen sein vom Namen. Ja, und genau, also als Fußballfan ist es natürlich, dass man halt die ganze Zeit da sitzt und denkt so, ein einziges Mal ein Fußballer, der auch sowas tut, aber es passiert halt nicht.
Ja, sowas passiert halt nur in der Serie.
Aber es ist so schön, dass sie sich trauen, an der Stelle dieses bisschen utopischer einfach durchzuziehen. Also, dass sie schon sagen, okay, es ist auch irgendwie ein Problem und wir müssen erst gucken, wie wir es mit dem Sponsor lösen und so weiter. Aber das ist halt das Schöne an Ted Lasso. So, sie sind gleichzeitig lebensecht und trotzdem so ein bisschen utopisch.
Die Psychotherapeutin ist der beste Einsatz an einer neuen Figur in der Staffel, den man sich wünschen konnte.
Sind jetzt auch sehr viele Interviews erschienen. Ich glaube, jetzt zu dieser Folge gab es einen richtigen Marketing-Push nochmal, weil auf einmal alle diese neuen Charaktere, also der Schauspieler von Sam, die Schauspielerin von der Therapeutin, auch der Schauspieler von Nate, die haben jetzt alle nochmal parallel Interviews zu der Folge gegeben, wo es auch zum Beispiel darum ging, dass jetzt die Therapeutin nicht der Anti-Ted sein soll, sondern hat man ja auch gemerkt, ihre eigene Geschichte bekommt und dass sie jetzt auch Sams Charakter jetzt so hervorgestellt haben. Und ich finde das sehr spannend, weil es kann ja durchaus sein, dass Jason Sudeikis irgendwann sagt, okay, ich habe keinen Bock mehr auf die Serie, weil es ja wahrscheinlich auch jemand, der sehr viele andere Projekte noch am Laufen hat. Aber ich kann mir gut durchaus vorstellen, dass das auch irgendwann dann halt ohne ihn weitergeht.
Gibt es vielleicht irgendein Spin-off oder so?
Ja.
Ich habe noch auf YouTube, da ist mir das erst vor kurzem auf die Timeline gespielt worden. Davor wusste ich das noch gar nicht. Es gab Ted Lasso, die Figur gibt es schon ziemlich lange.
Ja.
Das gab es schon vor 8 Jahren oder so einen Spot mit Jason Sudeikis, der eben Ted Lasso, den amerikanischen Football Coach, der jetzt ein Premier League Team übernimmt.
Ja, ich glaube, das waren so Werbespots oder so. Oder Sketches?
Ich glaube, so Sketches.
Aber das
so,
ist ja.
Oder eine Line Live-mäßig.
Ja, das so. Ist ja nicht unüblich, dass sie da Figuren aus Saturday Night Live dann in ganze Serien entspinnen, sozusagen.
Und ich habe mir das dann auch angeguckt, das waren dann auch so Szenen drin, die in den Pressekonferenzen in der ersten Staffel weitgehend alle übernommen wurden.
Ja.
Ein bisschen abgeändert, aber ja.
Apropos wieder aufgenommen, habt ihr mitbekommen, dass jetzt die UK-Adaption vom Tatortreiniger gestartet ist?
Ja, The Cleaner. Ja, ja. Ich habe die erste Folge tatsächlich gesehen.
Wie fandest du es?
Ich habe eine kleine Reise nach England.
Ja, genau. Ja. Dienstreise. schon
genau.
Klar.
Also ich finde die Besetzung, also sagen wir so, ich fand es okay für den Anfang. Ich finde die Besetzung nicht bizarr genug.
Mhm.
Tatsächlich die britische. Also es ist ja auch, ich vergesse immer, wie der heißt, jetzt hier Edit-Marke. Wie heißt der britische Comedian, der das spielt? Warte. Der ist ja bekannt auch und der ist auch ein guter Schauspieler, kannst du nicht sagen, auch ein guter Comedian. Aber der ist mir nicht seltsam genug. Also da gibt es andere Schauspieler, finde ich, die besser Rick in die Rolle
Davies.
Gepasst hätten. Ja, genau, richtig. Mal gucken. Also die erste Folge, ich fand's okay bisher. Ich war sehr überrascht. Ich hatte das gesehen und dachte, oh mein Gott, The Cleaner, das klingt wie der Tatortreiniger.
Aha.
Und dann war es tatsächlich der Tatortreiniger. Und dann dachte ich, oh, okay. Ja, wie fandst du es? Hast du es gesehen oder hast du einen Trailer
nur auf
gesehen?
TikTok
oder?
Eine Szene, wo ich ein bisschen fand, vielleicht war das nur die Szene, es ging darum, dass Curry Night ist und er seine Curry Night verpasst.
Ja, ja.
Er war mir so ein bisschen zu cholerisch, also im Vergleich zu wie Bjarne Mädel den Tatortreiniger gespielt hat, der, sag ich mal, tiefenentspannt meistens war.
Ja.
Ist das so anders angelegt oder ist er schon sehr ähnlich wie Bjarne Mädel?
Nee, das ist schon anders angelegt. Greg Davies ist auch einfach eine andere Art von Comedian, der ist sehr viel ja, lauter und so weiter in seiner ganzen Art. Also es ist schon so angelegt.
Mhm.
Mit dieser Curry Night muss man natürlich auch verstehen, es gibt tatsächlich, also, es gibt eine ganz bekannte Anekdote, die Greg Davies in der Graham Norton Show erzählt hat, einer britischen Talkshow, wo er eben einen kleinen Curry-Unfall hatte, als er noch als Lehrer gearbeitet hat in einer Schule für Kids, die eben Probleme mit dem Gehör haben und schwer hören und so weiter. Und da musste er sich immer so ein Mikro anstecken, damit die, und die konnten dann die Mikros direkt, also die in die Ohren, dass die halt, die noch hören konnten, teilweise das besser verstanden haben. Und dann hat er eben, hatte er einen kurzen Curry-Anfall und hatte das Mikro auf dem Klo halt noch dran. Und diese Story hat er lang und breit in der Graham Norton Show erzählt. Und ich vermute, das steckt hinter der Curry-Geschichte jetzt hier in der Serie, dass es so ein bisschen rein mit reingenommen wurde. Ja, aber das ist ein ganz anderer Typ von Comedian. Das ist das, was ich meine. Der ist mir nicht bizarr genug. Also ich fand ja die deutsche Variante eben deshalb so gut auch, weil es eben so eine relativ ruhige, sehr ja, unaufgeregte Figur war. Das war halt die Art und Weise, wie sie gespielt wurde. Das hat mir halt ganz gut gefallen. Also wir werden sehen, Folge 1 fand ich okay.
Sind das die gleichen Geschichten? Sind das die gleichen Drehbücher?
Nein. Jein. Also Teile sind identisch, aber es ist nicht komplett identisch.
Ich fand's ganz lustig, ich habe gerade auf dem Foto gesehen, sie haben den Namen gleich gelassen von der Reinigungsfirma. Das ist nämlich auch noch Lausen.
Ja.
Klassischer britischer Name, würde ich sagen.
Naja, gut.
Ja, also wenn ich mal durch England durchkomme, ist ja schwierig so mit EU und so, dann werde ich dann mal mir eine TV-License natürlich kaufen und dann mir das anschauen.
Ja.
Ja.
Wollen wir mal
zum
Comeback News kommen? Oder hast du noch was anderes?
Ich hätte einen schönen Übergang zu einem Film, aber ich weiß nicht genau. Dann macht erstmal eure News und dann.
Nee, dann mach dein, was du vorhast.
Naja, weil ich wollte noch mal kurz einhaken, weil über Greg Molines gesprochen wurde und dass er ja sich eine Frau geschnappt hatte, die ungefähr gleich alt ist.
Alfred Molina war das.
Ach, Entschuldigung, Greg Davis und Alfred Molina. So. weil das ist ja immer auch so, oh, nimmt er sich eine Jüngere, nimmt er sich eine Ältere? Auch in Ted Lasso jetzt übrigens, ist ja auch eine Kombination, also junger Lover, ältere Fußballclubbesitzerin. Also ist ja auch eine Kombi, wo man sagen kann, also ich bin da ja absolut für, aber auch das, glaube ich, wurde hier und da etwas kritisch bemängelt, wo ich dachte, oh, ihr Idioten. Was ich da ganz schön finde, ist, und zwar eines meiner Lieblings-Celebrity-Paare tatsächlich, wobei ich da ein bisschen traurig bin, dass der Mann eine Freundin hat, ist ja tatsächlich Keanu Reeves und Alexandra Grant. Alexandra Grant ist ja 46 und alle so, oh mein Gott, er hat eine Freundin. Oh mein Gott, die Freundin ist nicht so viel jünger als er. Sie hat graue Haare, sie sieht super aus, aber er hat eine Freundin. Also das waren so die Reaktionen. Und das ist auch eins meiner Lieblingspaare. Also ich mag das sehr, sehr gerne, dass er einfach sich nicht irgendwie so eine 20-Jährige gesucht hat, mit der er da irgendwie über einen roten Teppich rennt, sondern ja.
Das Leo-Prinzip, nenne ich das.
Genau.
Hat das bei ihm jetzt aber nicht.
Genau.
Also nee, das andere ist.
Aber Keanu Reeves ist ja auch schon 10.000 Jahre alt. Das ist ja ein
57, ehrlich
unsterblicher
gesagt.
Unsterblicher
Vampir. Ich war ganz überrascht.
Der ist schon 57? Also das ist
ja,
aber jetzt ohne
ich glaube.
Der sieht nicht älter aus als Ende 40, ehrlich gesagt.
Der sieht seit Jahrzehnten schon aus, als wäre er Ende 40. Aber der ist.
Den größten Alterungsprozess,
genau,
den er hingelegt hat, war, dass er sich einen Bart wachsen ließ.
Nee, war, dass er aufgehört hat.
Wow zu sagen.
Genau. Das wollte ich sagen.
Ja, nee, Keanu Reeves ist, glaube ich, auch jemand, der. Ich glaube, Hollywood einfach durchgespielt hat, schon sehr lange, und sich jetzt da nicht mehr beirren lässt.
Ja.
Das fand ich ein bisschen komisch, zwar in dem neuen Matrix-Trailer, weil ich gedacht habe, ein bisschen unkreativ, dass er genauso aussieht wie in,
John Wick.
John Wick.
Der
genau, da hätten sie ein bisschen anders schön aussehen lassen können, finde ich. Weil passt dieses Aussehen so wirklich zu Neo? Ich weiß es nicht.
Das ist eine neue
Version. Ich habe eine Frage,
ja?
Wenn ich stelle, ja, und zwar. Ich habe nur den Trailer gesehen und habe mir auch lange vorher überlegt, ob ich den überhaupt angucke, weil ich über die Story nichts weiß, wirklich gar nichts weiß.
Weiß man das überhaupt
und jetzt
schon?
Wirklich nur. Ich weiß es nicht, weil ich habe ja nicht gegoogelt.
Ich glaube, die Story ist einfach unter Verschluss gehalten.
Ja.
Ich glaube, das weiß noch niemand, was
okay.
da genau passiert.
Okay, also ich möchte gerne wissen, und dann wäre das ja einfach meine Frage an euch, ist es eine Fortsetzung oder ist es ein Remake?
Es ist eine Resurrection. Also,
ja, aber das hilft mir nicht
ist,
mit meiner Beantwortung
das ist ja,
der Frage.
Also ich glaube nicht, dass es ein komplettes Remake ist, sodass auf die ersten drei Filme nicht referenziert wird. Ich glaube schon, dass sie da ansetzen, aber sie haben jetzt sehr viele Optionen. Das kann ja einfach eine neue Version der Matrix sein. Das kann einfach, ich weiß auch gar nicht mehr, wie Matrix 3 geendet ist. Das war ja dann auch sehr also so esoterisch.
Es gab den großen Kampf gegen Agent
ja gut,
Smith
aber
am Ende.
Man weiß ja nicht, was danach dann generell passiert ist mit den Menschen in der Matrix, außerhalb der Matrix, mit den Maschinen. Es gab ja dann diesen Pakt mit den Maschinen und ich glaube einfach, sie haben jetzt da sehr viele Optionen. Es gibt ja ganz lustige Erklärungen mittlerweile, warum Lawrence Fishburne nicht mehr da, also in Canon Erklärungen,
ja.
Warum Lawrence Fishburne nicht dabei ist. Ich weiß gar nicht, warum er tatsächlich nicht dabei ist. Ich glaube einfach hatte keine Zeit. Aber es gab ja das Matrix MMO-Spiel, also so ein Massive Multiplayer Online Game, wo Morpheus anscheinend gestorben ist in dem Spiel, also in der Handlung des Spiels. Das kann man auch mittlerweile gar nicht mehr spielen, die Server sind offline genommen, die Matrix wird abgeschaltet. Also Leute glauben jetzt, dass das quasi die Erklärung dafür ist, warum jetzt nicht Lawrence Fishburne den Morpheus charakterähnliche Figur spielt, die wir ja schon im Trailer gesehen haben, sondern der Cafeus-Schauspieler aus Sense8. Und vielleicht auch gar nicht Morpheus ist, sondern einfach nur seine Brille geklaut hat. Das finde ich ganz spannend, dass jetzt die Leute schon anfangen, quasi die obskure Matrix-Lore rauszukramen, um den Trailer zu erklären.
Und
ganz kurz, die offizielle Aussage ist, es ist eine Fortsetzung und Erweiterung des Originalfilms.
Aha.
Also
Okay.
Unsicher, also ob es dafür, quasi Nachteil 1 oder Nachteil 3 oder wie auch immer es dann.
Könnte man da vielleicht auch reinlesen, dass sie auch so ein bisschen gesehen haben, ja, Matrix 2 und 3 ist ja jetzt nicht so ganz so unumstritten, genau. Also ist ja schon, gibt ja auch schon Leute, denen das nicht so gefällt.
Wer?
Dass sie da vielleicht nicht direkt daran anknüpfen, sondern irgendwie was anderes versuchen.
Aber ich bin sicher, Lana Wachowski wird einen Weg finden, selbst wenn es an Teil 1 anknüpft, trotzdem die Legacy von Teil 2 und 3 mit einzuweben. Hm. Bin ich mir zu 100% sicher.
Also man sieht zumindest im Trailer ja, dass Neo blaue Pillen schluckt. Also deswegen dachte ich, es ist vielleicht doch eine Fortsetzung. Aber ja, weil ganz ehrlich, ich würde es ihm nicht verübeln, wenn er sagt, ich will es nicht wissen. Ja. Also nicht mehr. Ich will es einfach vergessen. Wir werden sehen.
Ich finde ja auch ganz interessant, in dem Trailer gibt es einen Shot.
Eine kurze Frage, weil ich bin da so lore-technisch nicht so drin, weil das letzte Mal, dass ich das gesehen habe, ist auch schon eine ganze Weile her. Ist die blaue Pille definitiv vergessen, also egal wie lange man raus ist.
Ja.
Das, was wir bis jetzt darüber wissen.
Die blaue Pille ist, du wachst auf und hast alles vergessen. Und die rote Pille ist quasi, du kommst aus der Matrix raus. Das sind ja quasi auch nur Symbole für die Software, die dahinter steht. Was ich sagen wollte ist, es gibt ja einen Shot, wo wir dieses Neo erwacht aus der Matrix aus dem ersten Teil nachgestellt haben, also wie er dann aus diesem Tank aufwacht, aber mit Carrie Ann Moss. Habe ich schon analysiert und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass Neo gar nicht der Protagonist ist.
Der Auserwählte, meinst du?
Sondern, was weiß ich, auf jeden Fall nicht der Protagonist ist, sondern es jetzt um, wie heißt ihre Freunde? Um Trinity geht. Das quasi ist, weil es geht ja auch irgendwie darum, er trifft ja Trinity wieder und sie kennen sich nicht. Es kann ja vielleicht auch
sein. Sie kennt ihn auf jeden Fall nicht.
Ja,
mehr haben wir noch nicht gesehen im Trailer.
Lass mich doch mal ausreden.
Nee, ich wollte dich nur verbessern.
Ja, das ist aber das Gleiche.
Nee, ist nicht das Gleiche.
Psst. Und dass es eher um Trinity geht als um Neo, finde ich auch mal ganz spannend.
Aber das war tatsächlich der Aspekt des Trailers, den ich ein bisschen muss das sein, fand. Mir ist es zu viel Liebesgedöns, schon im Trailer.
Ich liebe es so sehr.
Okay, ja. Also ich denke, das wird auf jeden Fall schon eine massive Rolle spielen. Mal gucken, wie das dann so wird. Aber ich weiß es nicht. Also normalerweise habe ich nichts gegen eine schöne Love Story. Ja, mal gucken.
Auf jeden Fall sind wir alle hyped.
Ja.
Ja,
also ich bin so hyped
bin
wie auf keinen Film der letzten 10 Jahre.
Mehr als auf Dune, ehrlich gesagt.
Mehr als ich auf Endgame war.
Weil meine Theorie ist, Dune wird richtig mittelmäßig, ganz ehrlich.
Das glaube ich nicht.
Ich
du liebst
schon.
Es oder du hast es, wenn du dir die aktuellen Reviews anguckst. Es gibt keine mittelmäßigen Reviews
Kannst
von dem
aufhören,
Film.
Da rumzuspielen, bitte?
Es gibt keine mittelmäßigen Reviews von dem Film.
Ja, aber ich fand einfach, was ich dort gesehen habe, es war... wenn ich ganz böse sein will, ein bisschen Einheitsbrei.
Aber du hast ihn doch noch gar nicht gesehen.
Den Trailer.
Ah,
den
okay. Trailer.
Und bei Matrix habe ich einfach noch mehr Vertrauen in die kreative Energie der Wachowskis. Auch wenn
Lilly ist gar nicht dabei.
Ja gut, aber die wird ja schon im Hintergrund, die werden ja auch miteinander hin und wieder mal reden, ne?
Also mich stürzt das ehrlich gesagt in ein Real-Life-Dilemma, denn das Ganze läuft ja am 22.12. in den Kinos an und ich möchte nicht in die Kinos gehen. Also ich will in kein Kino gehen, auch nicht für Dune oder so. Aber der einzige Film, der mich wirklich ins Kino locken könnte, wäre tatsächlich Matrix. Und ich so, was mache ich denn jetzt? Also ich habe noch Zeit bis Dezember, mich zu entscheiden, ob ich tatsächlich ein Kino betrete oder nicht. Und warum kann es nicht irgendeine Alternative geben? Ich fand es so schön. Also ich verstehe die Problematik, wenn man Sachen zweigleisig laufen lässt und das ist auch, warum das nicht unbedingt vielleicht so gut sei ist und so. Aber ich war immer sehr begeistert davon, wenn Sachen doppelt angelaufen sind, also im echten Kino und auf einem Streaming-Service. Und das hätte ich gerne jetzt, solange ich nicht Kino in ein Kino möchte, in ein echtes Kino, tatsächlich noch als Alternative weiterhin, aber ja.
Ja, ganz ehrlich, da sind die Filmstudios auch wirklich in der Zwickmühle oder da ist jetzt quasi jeder gegen jeden. Also es gibt halt Regisseure, die wollen unbedingt im Kino laufen. Es gibt Verträge, die also zum Beispiel, was ja bei ScarJo dann abgelaufen ist, was halt nicht in Ordnung war, dass ihre Gage an den Box-Office-Umsätzen hing und dann Disney sie nicht an den Streaming-Erlösen beteiligt hat, das war ja eine Lösung, die HBO quasi für ihre Filme gemacht hat, dass sie dann diese Verträge geändert haben und Disney hat es einfach drauf ankommen lassen. Also wo ich auch finde, gut, Scarlett Johansson, ich glaube, der ist Geld erstmal egal, aber dass halt da auch SchauspielerInnen hintergangen werden, wenn dann ein Streaming-Release gemacht wird und denen halt Geld flöten geht für ihre Arbeit. Es geht natürlich auch um die Kinos, die, glaube ich, auch mittlerweile sehr hart lobbyieren, dass Filme wieder exklusiv ins Kino kommen. Aus meiner persönlichen Sicht würde ich sagen, hatte ich neulich eine Diskussion zu und da fand ich echt den Satz ganz schön, wenn jemand so hart lobbyieren muss, dass etwas für den eigenen Betrieb exklusiv bleibt, dann kann man sich schon fragen, was die Existenzberechtigung ist. Also nur weil es halt früher exklusiv war, muss es ja nicht auf Ewigkeiten exklusiv bleiben. Und ich fände es schön, wenn alle Filme gleichzeitig Streaming anlaufen, kann man auch gerne 15, 20 Euro für nehmen. Ist es mir dann bei manchen Filmen auch wert, bei manchen wartet man dann halt, bis sie halt normal kommen. Also wir haben jetzt bei,
Cruella.
Cruella haben jetzt gewartet, aber bei einem anderen Film haben wir sofort die 20 Euro
ausgegeben. Bei Black Widow.
Genau, bei Black Widow. Und das ist ja in Ordnung. 20 Euro für zwei Leute sind 10 Euro, da kommt es auch nicht günstiger ins Kino.
Ganz ehrlich, das ist fast schon günstiger als im Kino.
Genau, wenn du
vor allen Dingen an Anreise mit einem Samstag oder Sonntag gehe, genau. Ja.
Vor allen Dingen bei so Kinderfilmen, wenn du da ins Kino gehst, also Elternticket plus Kinderticket plus Pommes, Popcorn
oder sowas.
Und Cola, da kommst du schon auf eine ganz schöne Summe zusammen.
Pommes-Kino, das wäre noch eine Marke.
Gerade bei Kinderfilmen, du kannst den Film so danach so oft sehen, wie du möchtest. Was bei Kindern ja durchaus, also wenn ich uns mir anschaue, wie oft unsere Nachbarn Kindern Frozen 2 geschaut haben, durchaus der Fall ist. Und können sie gerne so weitermachen, habe ich ehrlich gesagt nichts dagegen, mir geht es primär natürlich auch um Corona, aber mir geht es auch darum, ich will auch nicht ständig ins Kino rennen müssen für irgendwelche Filme, wo ich noch gar nicht weiß, ob sie mir gefallen oder nicht.
Na klar, aber es kann halt passieren, dass es dann irgendwann keine Kinos mehr geben wird. Das kann halt die Konsequenz daraus sein. Dann können wir gar keinen Film mehr im Kino gucken.
Für mich hat das Ganze ja so zwei Aspekte. Also der eine, weshalb ich mich eigentlich gefreut habe, dass das mit dem Streaming jetzt im letzten Jahr mehr und stärker geworden ist und mit dem gleichzeitigen Release hat so ein bisschen zu tun mit Barrierefreiheit.
Ja,
also es gibt ja einfach auch, es gab schon vor Corona auch genug Leute, die es einfach nicht ins Kino gehen konnten. Und an die hat man halt wenig gedacht. Und das finde ich eigentlich schöner und inklusiver, dass man sich eben das aussuchen kann, wo man es guckt. Ob man es eben wirklich ins Kino guckt, weil man es will und weil man es kann oder wenn man es eben nicht kann, dass man es eben auch sofort angucken kann und nicht ein halbes Jahr warten muss auf den DVD-Release oder sowas. Und das andere ist, das hat für mich dann doch wieder mit Kino zu gehen zu tun, und zwar aber mit bewusstem Kino gehen, dass man sich wieder wirklich entscheiden kann, okay, das ist ein Film, für den will ich auch ins Kino gehen und für den will ich das Kinoerlebnis auch haben und nicht mehr so dieses, na, man geht halt ins Kino, weil es ja eh bloß im Kino kommt, weil es ja diese Monopolstellung ja dann doch gibt im ersten halben Jahr.
Und ganz ehrlich, ich habe halt Kinos gesehen, man will ja auch nicht immer diese großen Cineplexes unterstützen, aber ich bin halt der Meinung, es gab immer einen Konflikt. Es gab den Konflikt, als Tonfilme eingeführt wurden, es gab den Konflikt als zwischen Theater und Kino, zwischen Fernsehen und Kino und manche Sachen sind dann weggegangen. Also heute hast du ja eher seltener mal einen Stummfilm, aber wir sind ja heute auch nicht traurig darüber, dass es kaum noch Stummfilme gibt. Und da bin ich einfach der Meinung, wenn man sich da so gegen neue Möglichkeiten, Sachen zu konsumieren, wehrt, dann sind das für mich immer schon Rückzugsgefechte, weil es ist jetzt da und es wird nicht mehr weggehen und Streaming wird nicht kaputt gehen, nur weil die Kinos das so wollen. Und da muss man sich einfach neue Methoden überlegen. Und wenn diese neue Methode ist, dass Kinos in Zukunft genauso wie Theater vom Staat subventioniert werden.
Ja, genau. Aber also wenn es nicht sowas Neues geben wird, also ich bin ja die Letzte, die sagt, also ich gucke auch sehr gerne Filme einfach hier zu Hause und hätte gerne für mich aus meiner Perspektive immer die doppelte Ausspielung. Aber wir sehen halt aktuell, dass dann die Kinos nicht überleben und es ein anderes Überleben der Kinos geben muss, wenn wir für die ausgewählten Filme trotzdem weiter ins Kino gehen wollen.
Ja, aber es gibt auch immer noch Theater und Opern.
Und für mich noch ein letzter Gedanke. Wir haben ja jetzt auch aktuell dann immer so zum Teil so Diskussionen, ja, dann kommen dann diese großen Blockbuster, die verstopfen die Kinoseele und sowas. Weil es gibt ja nicht nur die Film, für mich wäre es nicht nur die Richtung Filme aus dem Kino zum Teil raus und direkt auf Streaming. Für mich wäre es auch der Weg, Serien ins Kino rein. Mhm. Ja, die genau. Großen Produktionen auch im Kinosaal zu sehen.
Genau, das habe ich
als wäre es gewesen, den Game of Thrones im Kinosaal sehen zu können. Oder die letzte Staffel Better Call Saul im Kinosaal zu sehen.
Mhm. Voll. Ja. Wäre ich auch sofort dabei.
Ja. Gut, also das Problem werden wir jetzt an dieser Stelle auch nicht lösen können, final.
Nein, und mein persönliches leider auch nicht. Aber ja, also wie gesagt, ich habe ja noch mindestens mal, was haben wir jetzt? 9, 10, 11,
3 Monate,
2,5 Monate Zeit, genau, um mit mir selber das auszudiskutieren.
Ja. Ja. So, dann wollen wir jetzt mal zu den letzten News kommen, die wir noch hatten. Also zu der großen Comeback-News. Da ist ja so eine Band zurückgekommen, ne? Britt, was kannst du uns denn dazu erzählen? Zu dieser
ja,
großen Band.
Lustigerweise, ich war da ja quasi immer up to date, weil ich ja auch öfter mal in die schwedischen Medien reingeschaut habe. Aber es gab genug Leute, die gesagt haben, was? ABBA lebt noch? ABBA ist zurück, Leute. Die schwedische Band, die 74 mit Waterloo den Eurovision Song Contest gewonnen hat, beziehungsweise den Grand Prix d'Eurovision de la Chanson, hatte jetzt eine 40-jährige Pause und wird zurückkommen mit einem neuen Album. Es gibt 10 neue Songs. Das Album wird Voyage heißen und am 5. November rauskommen. Und sie werden eine riesen Tour haben mit sogenannten Avataren. Das heißt, die Geschichte ist folgende. 2016 hat Björn, das ist der Schmale von den beiden Jungs, hat Björn gesagt, wir würden gerne eine Tour machen, aber wir haben eigentlich keinen Bock mehr. Wir sind jetzt auch schon über 60, jetzt mittlerweile sind sie über 70. Wir haben keinen Bock mehr, da uns irgendwie körperlich und so weiter das alles anzutun. Wir möchten eine virtuelle Tour machen mit ABBA-Avataren. Und alle so, okay, aber gucken wir mal. 2018 haben sie dann gesagt, es kommt bald was. Und nur um dann festzustellen, die Technik ist noch nicht so weit, wie sie gerne möchten. Sie müssen noch ein bisschen dran arbeiten. Also haben sie dran gearbeitet und dann kam Corona. Das heißt, 2018 hieß es kommt gleich was und dann kam nichts. Und es kam nichts. Und es kam nichts. Und die Fans haben sich schon so ein bisschen veräppelt gefühlt und gedacht, es kommt vielleicht nie mehr was. Mhm. Und jetzt endlich kam es dann doch. Und zwar haben sie das dann medientechnisch, PR-technisch auch ganz smart gelöst. Zuerst haben sie einen TikTok-Account angelegt, apropos, und haben gesagt, das war irgendwie Montag, wir sind auf TikTok. Und ich schon so, die wissen bestimmt noch nicht mal, was TikTok ist, aber egal, sie sind auf TikTok.
Dafür machen sie keine schlechten TikToks, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, Benny hat das erste Posting, glaube ich, war, wo Benny hat Klavier gespielt. So ein paar, ich weiß nicht, 10 Sekunden oder
so. Naja, was er gemacht hat, ist, es gibt einen ABBA-Song, der ein ganz beliebter Sound auf TikTok ist. Und den hat er quasi nochmal live eingespielt.
Dancing Queen war das, oder?
Damit man quasi jetzt eine High-Quality-Version für seine eigenen TikToks hat.
Ja, damit fing es an und ich dachte so, okay, aber er ist auf TikTok, Nacktigall, ich höre dir Trapsen. Und ein paar Tage später gab es dann eine Ankündigung in den Social-Media-Kanälen, auch auf Twitter, mit Hashtag aber Voyage, es wird was kommen. Und alle so, oh mein Gott, was wird kommen? Dann ist ein Datum gepostet worden und dann war klar, okay, es wird irgendeine Verkündigung geben oder ein Livestream. Dann haben sie tatsächlich einen Livestream gemacht zu einem bestimmten Zeitpunkt und in diesem Livestream haben sie dann verkündet, okay, es wird ein komplett neues Studioalbum geben, also nicht nur 2 neue Songs, wie sie angekündigt hatten, sondern tatsächlich 10 komplett neue Songs, ein ganz neues Album. Und das ist mehr oder minder zufällig entstanden, weil sie gesagt haben, für die Tour nehmen sie die Songs neu auf. Und wenn sie eine Tour machen, dann brauchen sie mindestens 2 neue Songs für die Tour. Was ich auch irgendwie nett finde, weil sie gedacht haben, ja, die Fans wollen vielleicht immer was Neues hören. Und dann kamen sie ins Studio und haben angefangen zu singen und haben dann da festgestellt, ach, eigentlich nach 40 Jahren Pause können wir alle wieder miteinander. Und
wie bei Star Trek.
Und dann, genau. Und dann hatten die so viel Spaß im Studio, dass sie tatsächlich dann einfach komplett neu, ganz viele neue Songs aufgenommen haben. Und Hand aufs Herz, Benny und Björn, die müssen ja die Schublade aufmachen, die greifen einmal rein und haben da irgendwie 20.000 Songs drin, ja. Also das war jetzt nicht so schwierig, da neue Songs zu präsentieren. Ja, und dann ist das alles so entstanden und ab nächstem Jahr wird es dann die Tournee geben, wobei Tournee ein bisschen falsch ist, denn es wird in London eine extra Venue gebaut werden, damit es eben die ganze Technik und so weiter da rein gebaut werden kann. Und da können die Fans dann eben hinkommen mit ihren Tickets und können sich dann ein ABBA-Konzert anschauen, wo ABBA dann als virtuelle Avatare auftauchen. Und man hat schon ein bisschen den Eindruck bekommen, wie die aussehen werden, denn es sind die ersten beiden Songs jetzt veröffentlicht worden. Das eine ist I Still Have Faith in You, das ist mehr eine Ballade. Und das andere ist Don't Shut Me Down. Und bei I Still Have Faith in You sieht man in den letzten 2 Minuten, wie die Avatare aussehen. Und das ist ein bisschen komisch, weil du hast die alten Stimmen, also du hörst schon, dass die tiefer sind, auch die Frauenstimmen vor allen Dingen. Aber die rennen da halt in ewigen Anfang, Mitte 40 rum, mit kurzen silbernen Kleidchen. Also ich meine, es ist optisch natürlich super für sie. Denn die sehen jetzt, die sehen auch noch okay aus mit über 75, aber die sind halt natürlich keine 40 mehr.
Ich hatte bei I Still Have Faith in You, also beim Anfang beim Gesang, hatte ich so wirklich so das Bild im Kopf von so einem Musical und dann kommt dann die Grande Dame und singt dann ihre Ballade. Also so klang das für mich wirklich, der Anfang.
Lustigerweise finde ich die Melodie von I Still Have Faith in You rein auf Klavier gespielt sehr viel besser als den Song, den sie draus gemacht haben. Also wenn du nur die Klavierversion hörst, die Benny spielt, finde ich, ist die Melodie, also ist der Song viel, viel besser, was mir ein bisschen leid tut, weil eigentlich bin ich ein ABBA-Fan. Denn wir bekommen zumindest tatsächlich das, was uns versprochen wurde. Also beide Songs klingen extrem nach ABBA,
ja, find ich auch.
Also nach spätem ABBA, aber nach ABBA. Bei I Still Have Faith in You, das ist halt irgendwie so ein bisschen, ja, das ist mir alles ein bisschen zu langsam und zu getragen, aber das ist natürlich so ein bisschen so, wir erinnern uns an euch und wir erinnern uns an uns, also ein bisschen die Erinnerung und Familie und so wird da halt hochgespielt. Und bei dem anderen Song, Don't Shut Me Down, da hast du so ein bisschen, wenigstens ein bisschen Tempo drin, ne? Ein bisschen Uptempo-Beat. Ja, und wie findet ihr denn die Songs? Also, gut, schlecht, so lala, haben sie euch gefallen?
Christopher, du als Musikexperte.
Ja, also ich fand damals Dancing Queen ganz gut und seitdem habe ich mich, meine Frage ist ja, ob sie dann wieder auch zum ESC gehen, aber das ist, glaube ich, jetzt eine andere. Macht ihr mal.
Also ich habe sie beide nur einmal gehört bis jetzt, die Lieder, so nebenbei. Ich habe mich noch nicht intensiv damit auseinandergesetzt, aber man hat sofort gedacht, ach ja, aber, stimmt, hätte auch ein Lied von vor 40 Jahren sein können. Ich bin erstmal ganz positiv gestimmt. Ich glaube, das ist was, das kann auch jetzt wieder hier so Generationen zusammenbringen, so Mütter und Söhne werden zusammen zu dem Konzert fahren oder Großväter und Enkeltöchter oder so. Ich glaube, da wird es irgendwie so Familienausflüge in diese Venue in London dann geben und Leute werden sich das zusammen angucken. Alle werden wahrscheinlich ein bisschen im Uncanny Valley stranden danach, aber grundsätzlich glaube ich, das ist so eine dieser positiven Nachrichten, die man gebraucht hat in diesen Zeiten.
Bei mir ist es so ein bisschen lustig, das läuft so ein bisschen auseinander, also vom Kopf her finde ich eigentlich den zweiten Song besser, also den Don't Shut Me Down, weil der eben auch wirklich ein bisschen funkiger ist und so wirklich dann so aufbaut wie so ein ABBA-Song, aber vom O-Wurmigen her habe ich mehr die Zeilen aus dem anderen Song im Ohr gehabt.
Also man kriegt auf jeden Fall, was einem versprochen wurde. Wenn man ABBA-Fan ist, dann kriegt man auf jeden Fall pures ABBA. Die Produktion ist super, also die ist schon sehr, sehr qualitativ hochwertig, da kannst du nichts sagen. Aber es ist natürlich alles andere, finde ich, als moderne Musik. Also,
ja, gut.
Wenn du...
Aber da hätten sich wahrscheinlich die Leute auch sehr beschwert, wenn sie das jetzt gemacht hätten, oder?
Ja, deswegen, also ich finde, wir haben was Positives bekommen und Soweit ich weiß, ist es die einzige Band mit so langer Pause. Also 40 Jahre ist wohl die längste Pause, die eine Band gehabt hat, bevor sie sich wieder vereinigt hat. Wobei, sie waren ja nie wirklich getrennt. Also das ist ja deswegen, warum es ein Rekord ist, weil sie offiziell nie richtig getrennt waren. Sie haben nur eine Pause eingelegt und die ist halt jetzt nach 40 Jahren um. Und obwohl, lustigerweise, sie über Jahrzehnte hinweg immer gesagt haben, nein, aber wird es nie mehr geben, nein, aber wird nie mehr was machen. Und diese Tournee jetzt oder diese Avatar-Geschichte ist quasi so ein schöner Kompromiss, weil sie ja im Grunde tatsächlich nichts machen, denn sie sind es ja nicht selber, also zumindest nicht in Fleisch und Blut und umgehen damit den ganzen Stress des Tourens. Und ich finde es aber so ein bisschen schade auch, weil ihnen ist ja 2000 von einem heimlichen Millionär sozusagen, ist ihnen 1 Milliarde Euro angeboten worden, da, wenn sie nochmal auf Welttournee gehen. Und jetzt kommen sie zusammen und dafür haben sie natürlich keine Milliarde gekriegt. Also es ist so ein bisschen verpasste Chance, oder? Also
Glaubst du, dass ABBA noch Geld braucht? Also dass die
nein.
nicht selber die 1 Milliarde Euro haben?
Nein, 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 die sind so satt, die brauchen keine Kohle mehr. Deswegen lache ich auch immer, wenn Leute sagen, ho, 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 die kommen jetzt nur wieder zusammen, um Kohle zu machen. Ja.
Nee, nee.
Nein, die, allein die Tantiemen, die die jährlich bekommen für die gespielten Songs, sind so hoch, die können dafür ewig von leben. Und ganz ehrlich, Benny und Björn, das kriegt, hat man nicht so mitbekommen im restlichen Europa, aber Benny und Björn haben ganz, ganz viele eigene Projekte in Schweden tatsächlich noch gehabt. Sehr, sehr erfolgreich und haben da sehr viel verdient. Und dann gab es ja jetzt auch noch ABBA das Musical
das
plus
war doch,
die zwei ABBA-Filme, also die Mamma Mia-Filme. Da haben die nochmal richtig Kohle
gekriegt. Das war doch auch Benny, der die gepusht hat, oder? Der die Björn. Geschrieben hat, das Musical und so.
Beides. Nein, nein, beide zusammen tatsächlich. Ja? Aber Björn war der, der bei dem Musical auch rumgetourt ist in der ganzen Welt und so, genau.
Ja, ich kann
also Björn ist der kleine Schlanke und Benny ist der mit dem Bart.
Ich kann auch vielleicht zum Abschluss sagen, also meine Mutti war sehr begeistert davon.
Sehr gut.
Die hat das seit einer Woche hoch und runter gehört, hat sie gesagt, und auch schon die Lieder übersetzt.
Natürlich.
Dann. Ja, um zu wissen, was da gesungen wird.
Ja,
genau.
Sehr gut, sehr gut.
Aber ganz ehrlich, das sind doch mal positive Neuigkeiten, oder?
Das ist doch
mal
auf jeden Fall. Das ist schön.
Gibt es eigentlich schon, der einzige Weg, wie ich ja Musik konsumiere, ist über Biopics. Und nachdem es ja das Queen-Biopic und das Elton John-Biopic von Dexter Fletcher gab, frage ich mich, wann das ABBA-Biopic von Dexter Fletcher kommt. Dass ich mir vorstellen könnte, das würde dann sowas heißen wie Here We Come Again, Here We Go Again oder Waterloo. Das könnte ich mir gut vorstellen.
Was ich mich jetzt noch so frage, aber eher so spaßig als ernst gemeint, vielleicht könnten sie ja auch noch aufs Triple beim ESC gehen.
Der Hattrick.
Aber die Frage ist, ja, darfst du mit Avataren beim ESC auftreten?
Ich glaube, für den ESC gehen sie auch nochmal persönlich hin. Das ist ja nur ein
ja.
Es gibt ja die Regel, es dürfen maximal 6 Leute auf der Bühne sein, dürfen auch 0 Leute,
also Leute
auf der Bühne sein.
Leute, ich will dazu nur eins sagen. Die 2 Songs, die jetzt rausgekommen sind, sind Stichtag, einen Tag nach dem Datum veröffentlicht worden, nachdem man die Songs veröffentlicht darf für den neuen ESC. Nur mal so am Rande.
Bin ich ja mal gespannt, ob die sich dann auch in Schweden dem großen Auswahlprozess stellen müssen, den es ja da gibt beim ESC.
Ich glaube, den rollt man den Teppich aus.
Und mit dieser sehr geheimen schön. News, würde ich sagen, können wir es doch bewenden lassen, oder?
Damit können wir doch jetzt schön in den Tag starten.
Ja.
Ja.
Nochmal genau. Die Verkehrshinweise, der Stau auf A2 hat sich aufgelöst.
A5 war es vorhin.
Ja, dort auch. die Schamweberstraße ist weiterhin gesperrt. Ich bitte weiträumig den Bereich umfahren, wenn man sich auskennt. Kommt gut ans Ziel. Wir wünschen euch einen schönen Arbeitstag und wir geben jetzt ab an den Mittagsjörn mit Wetterverkehr und den Lottozahlen.
Hier ist der Mittagsjörn. Schauen Sie nach, halten Sie die Augen offen nach Sharknados. Das war der Mittagsjörn.
Alles klar. Schön, dass du da warst, Britt. Vielen Dank.
Und ja, danke, ja, dass du gerne da warst. Und wir hören uns ja demnächst nochmal in Trackgasm.
Sehr schön.
Wo ich dann zu Gast sein werde. Ja.
Genau.
Und euch am Empfangsgerät sagen wir ja, bis zur nächsten Outtake-Show oder bis zur nächsten regulären Kultpass-Show.
Gute Zeit.
Sie hören Kult FM.
Und Frequenz 98,39.
Und jetzt als nächstes hören Sie mit dem Boot nach Mexiko von Helge Schneider.
Ich bin mit dem Boot nach Mexiko, mit dem Boot nach Mexiko.
Erik, du wärst ein guter Helge Schneider-Imitator, ich sag's dir.
Vielleicht ist auch Helge Schneider ein guter Erik-Imitator, das wissen wir nicht.
Das war die neue Folge vom Podcast Die KulturpessimistInnen. Unter kultpess.de findet ihr alle Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme und zur Unterstützung von Becky, Christopher und Erik. Ihr erreicht sie bei Twitter, Facebook oder per Mail. Der Podcast steht unter einer Creative Commons Share Alike Lizenz. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei.
Würde ich sagen, vielleicht könntest du danach noch ein bisschen die anderen Themen abarbeiten, die du mitgebracht hast und vielleicht als Ende dann zum Abschluss das ABBA-Thema, oder? Das ist doch ein schöner ABBA.
Dancing Queen, Young and
Sweet. Aufhänger zum Only Finale.
Only 70.
Er singt wieder.
Ja, ich folge ja jetzt ABBA auf TikTok.
Die sind auf TikTok?
Ja, die haben jetzt einen neuen TikTok-Kanal.
Die sind doch nicht selber auf TikTok, sondern ihre Avatare.
Die Avatare.
Nee, nicht die Avatare. Die sind da richtig alt und so.
Die sind richtig alt und so.
Da haben wir schon gleich was für die Outtakes.
Die Outtakes der Outtakes-Show. Immer wieder eine große Freude.
Ja. Oh. Aber so viel Zeit zum Baumquatschen haben wir heute nicht.
Nee, hast nicht so viel Zeit. Kaffee. Muss noch eine Autogrammstunde im Bücherhandel machen.
Nein, Erik hat seine Großeltern zu Besuch.
Nee, ich bin ja bei meinen Eltern und dann kommen die Großeltern zu Besuch zum Kaffee.
Ach so rum.
Deshalb klappt es heute auch nicht so bei Erik, weil er nicht auf seinem Schreibtischstuhl sitzt. So.
Ich dachte, irgendwas ist anders.
Ich war heute schon einkaufen auf dem Markt und wir befinden uns ja zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wie viele Wochen vor der Wahl? 2? Ja. Jedenfalls war der ganze Markt voll mit Wahlkampfständen. Also deshalb war es einfach doppelt so viele Stände wie sonst auf dem Wochenmarkt gefühlt. Oh, und dann quatschen die einen alle an, ne? Und jedes Mal sage ich, nein, ich habe schon gewählt. Nein, ich habe schon gewählt. Danke, danke. Oh, und dann gab es einen Stand von Die Basis.
Oh.
Das Grauen, echt mit so riesigen Plakaten. Wir haben genug und so richtig diese ganze Querdenker in den
Ruhr. Was sind das für welche? Das sind so Christfundierte.
Nee, das sind quasi die Querdenker.
Das ist die Querdenkerpartei, da wo Volker Bruch und so auch da Mitglied wurde.
Also was entstanden ist aus den Leuten, die Querdenker-Demos organisiert haben. Die haben auch eigentlich außer Corona-Maßnahmen kein politisches Programm. Auf jeden Fall standen da einige am Stand. Oh Gott, ich hoffe sehr, die haben alle nur mit denen diskutiert und nicht sich bequatschen informiert. Lassen. Und nicht sich informiert, genau.
Ja, nee, wir haben ja schon gewählt. Bei uns ist das Thema ja schon durch.
Ja, wir haben dieses Jahr mal Briefwahl gemacht. Man weiß ja nie, ob man nicht doch noch irgendwie in Quarantäne kommt oder so. Christopher, wir müssen mal unsere Wand wieder herrichten. Nein, nicht streichen. Unser Basotec ist von der Wand gefallen.
Mhm. Deswegen klingt es jetzt auch komisch hier.
Naja, es hängen jetzt halt nur noch 10 statt 12 Sechsecke. Hexagon 6? Nee, Hex ist 8, ne?
Octagon ist 8.
Ah, Hexagon ist 6?
Ja.
Ha, sehr gut.
Ja. Wegen Hex.
Das kenne ich nur von Super Hexagon, von diesem iPad-Spiel.
Oh, das war ganz schlimm.
Hast du je länger als 20 Sekunden durchgehalten?
Ja, ja.
Ich
war da irgendwann mal richtig tief drin in Super Hexagon. Kennt ihr noch Super Hexagon?
Ich kenne es nur vom Hören sagen.
Das war so ein super schweres Spiel, wo es echt nur darum geht, du musst draufdrücken und dann dreht sich quasi so ein Hexagon und immer eine Seite ist offen und du musst quasi
quasi so hindrehen, dass so ein Pinökel immer durchflutschen kann. Und das wird halt immer schneller. Und das war halt so ein super schnelles Reaktionsspiel, was manche Leute wie Rebecca nur 20 Sekunden durchgehalten haben.
Ja, vielleicht
haben.
Auch mal 40, aber das war dann schon, aber da habe ich schon eine Stunde für gespielt. So.
Ja, ja, genau.
So ein super frustrierendes Ding, wie es auch Flappy Bird irgendwann wurde und so.
Oder Super Meat Boy.
Super Meat Boy sagt mir gar nichts.
Das war
oder der World Hardest Game. Kennt ihr der World Hardest Game noch?
Nee, ist das auch so eins?
Das ist so ein Flash-Game, wo du so einen roten oder so einen blauen Punkt steuerst, aber das wird ziemlich schnell sehr schwer.
Ach so, wo du dann im richtigen Moment drücken musst, um drüber zu springen?
Nee, du steuerst so in X- und Y-Richtung und da bewegen sich die ganze Zeit so Obstacles hin und her. Mhm.
Verstehe. Naja.
Solche Spiele machen mich auf jeden Fall richtig kirre. Dann fühlt man sich echt immer so doof.
Ach so, über Matrix müssen wir auch noch reden.
Ja, da gibt es ja schon spannende Fan-Theorien, wie was da passieren kann.
Ja, ja.
Je nachdem, wie viele Kinokarten von Blau und Grün gekauft werden, gibt es ein anderes.
Blau und Grün, also wo sind wir denn hier?
Die grüne Pille, das ist die neue, das ist der Twist, ist eine grüne Pille.
Hast du schon mal das Filmplakat angeguckt, was schon besteht?
Also ich habe leider Matrix nicht verstanden. Nee, also das ist dann irgendwie, dass man eine rote oder ein blaues Kinoticket kaufen kann und je nachdem, was am meisten gekauft wurde in dem jeweiligen Kinosaal, wird ein anderes Ende eingespielt.
Ja. Das wird doch sowieso überall 90 zu 10 rot sein.
Ja, wer weiß, vielleicht gibt es dann auch so Vorführungen extra für blaue.
So nach dem Motto, ihr wollt endlich das blaue Ende sehen.
Gab es das nicht mal bei dem Clue-Film?
Ja, da gab es doch da gab es doch 5 verschiedene Enden, ja, oder sowas. Ja. Dieser,
bei was?
Der Clue.
Echt? Das habe ich gar nicht mitgekriegt.
So ein bisschen The Original Murder Mystery.
Nicht Clue, sondern Cluedo.
Ja, aber ich glaube, der Film hieß, glaube ich, nur Clue, oder?
Ah ja, ich glaube, genau, weil es, glaube ich, nur in Deutschland Cluedo heißt und nicht Clue.
Auf jeden Fall war das damals irgendwie dieses Werbeding, dass es da unterschiedliche Täter gab oder so.
Das
finde ich ja echt witzig.
Ja, gerade bei so einem, das ist ja dann fast schon ein bisschen Choose Your Own Adventure-mäßig.
Das könnten sie ja nochmal machen für hier Knives Out 2.
Genau, da wollte ich gerade hinkommen. Es wurde jetzt ja bekannt gegeben, dass der neue James-Bond-Film 2 Stunden und 43 Minuten lang ist. Und dann habe ich gesagt, naja, 90 Minuten James Bond und dann nochmal 73 Minuten Preview für Knives Out 2. Einen 73-minütigen Trailer für Knives Out 2 finde ich besser, weil ganz ehrlich, was soll denn in 2 Stunden 43 Minuten James Bond passieren? Wie viel Martini soll er denn trinken?
Die hatten jetzt so viel Zeit, die konnten noch ein paar Action-Szenen dazwischen.
Ja, ich glaube, es geht halt, der neue James Bond-Film hat auch einiges zu erledigen, oder? Also den alten Bond verabschieden. Den neuen Bond schon mal einführen.
Ja.
Nee, Moment, der neue Bond kommt doch noch nicht. Jetzt kommt doch nur der neue 007.
Ich wollte gerade sagen, du hast bestimmt erst mal eine halbe Stunde Diskussion darüber, wer 007 ist und wer Bond ist.
Weil sie ist ja nicht Bond, sie ist ja nur 007.
Eine halbe Stunde Panel-Discussion, einfach stur abgefilmt. Das wird auch gar nicht erklärt, einfach der James Bond setzt sich dann ins Publikum und dann wird einfach eine Panel-Discussion gezeigt.
Oh. Ja, nee, aber wir haben auch schon gesagt, Knives Out 2 und Matrix zusammen vereinen, glaube ich, alle SchauspielerInnen.
Ja, wollte ich gerade sagen, wer weder in Matrix 4 noch in Knives Out 2 dabei ist, der muss sich eigentlich Sorgen machen, ob man überhaupt noch eine Karrierechance hat.
Ja, bei dem Trailer von Matrix habe ich mir echt die Augen gerieben, also jede Sekunde. Ach, der ist auch dabei? Ach, die ist auch dabei?
Nur Max Riemelt war nicht zu sehen, die Schweine.
Der wird am Schluss revealed als der neue Neo.
Nein. Aber er hat auf jeden Fall mit Keanu gedreht. Es gibt Interviews dazu, dass er mit Keanu gedreht hat.
Und Neo mein Neo.
Neo Quadrat.
Neo zum Quadrat.
Und Neo mein Neo.
Wollen wir mal anfangen?
Ja.
Ja.
Let's do it. Alle bereit. Haben alle was zu trinken.
Katsching.
Ja.
Seid froh, dass es keinen Geruchspodcasten gibt, dann müsst ihr gleich nicht Christophers Energy-Drink riechen.
Ich sag das gleich, der hat 10% Fruchtgehalt. Das ist
Ich habe übrigens im Aldi auch nochmal diesen komischen Energy-Drink vom letzten Mal gesehen mit dem Scheißhaus-Design.
Ist das bei uns auch ein geflügeltes Wort geworden? Scheißhausdesign.
Aber dass du da auch noch diese Grafik zugemacht hast, ja. Erik, ey. Classic Erik, sage ich dazu nur. Okay, aber wir wollten anfangen. Wir schweifen schon wieder ab und Christopher muss hinterher ganz viele Outtakes schneiden.
Das hier wird nicht geschnitten.
Dann wird wieder gelästert, warum die Outtakes-Show so viele Outtakes hat.
Ja, von einer Person. Grüße gehen raus.
Das ist doch der Sinn der Sache.
Irgendwann machen wir die Outtake-Outtake-Show. Hat die dann auch
Outtake zum Quadrat.
Oh. Ja, ich habe da schon eine Idee für die letzte Outtake-Show.
So, wollen wir jetzt erstmal mit dieser anfangen?
Best of Outtakes. Top 10 Outtakes.
Listicle. Nee, das müssen, aber es müssen immer ungerade Zahlen sein bei Listicles, Erik.
12,5 Gründe.
Das ist keine ungerade Zahl. Ungerade
doch, das ist wohl eine ungerade Zahl. Also ungerader geht ja nicht mehr.
Oh Gott.
Okay, fangen wir an.
Wir machen keine Mathe-Diskussionen hier. Auf geht's.